Mehr als Alltag, der Podcast für ansteckende Lebensfreude.
Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Interviewfolge. Ich freue mich so, so sehr, dass die Simone nochmal sich die Zeit genommen hat, für uns noch einen kleinen zweiten Part mit mir zusammen aufzunehmen, wo wir uns nochmal ausführlichst über die Laufenden und vor allem auch mit interessanten Punkten uns unterhalten wollen über die Laufenden. Das war schon wieder ein toller Start. Aber egal, lass mal so drin. Wir sind heute wieder lustig drauf. Aber das gehört auch dazu hier beim Podcast für ansteckende Lebensfreude. Deswegen, liebe Simone, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Lass uns einfach direkt starten. Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Hallo Moni, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Freut mich riesig. Wie geht's dir heute?
Ich mich auch. Du, mir geht's auch fantastisch. Ich habe mich die ganze Woche schon gefreut, dass wir uns heute wieder hier zusammensetzen. Weil für alle, die es hier hören, es ist gerade Freitagnachmittag. Wir sind schon perfekt ins Wochenende gestartet mit einem kleinen Schnack vorab. Wir konnten einfach nicht anders.
Nein.
Mussten uns noch ein bisschen austauschen. Und jetzt wollen wir aber natürlich so ein bisschen nochmal den Laufenden ihren gebührenden Part hier gönnen in diesem wunderschönen Podcast. Und ich freue mich so, so sehr, dass wir nochmal ausführlich darüber sprechen werden.
Oh ja,
deswegen starten wir doch einfach mal, oder? Was sagst du?
Ja, lass uns loslegen.
Sehr schön, weil wir hatten ja letztens schon angemerkt, wir haben noch so viele Punkte uns notiert, über die wir gerne sprechen würden. Das hätten wir alles in einer Folge nicht untergebracht oder es wäre eine 5-Stunden-Folge gewesen, gefühlt. Deswegen. Und deswegen dachten wir, wir teilen es einfach mal auf. Und heute starten wir direkt mal mit Tipps für Laufi-Neulinge, Laufi-Interessenten, wo ich mich selber ganz vorne mit dazu zähle, weil eigentlich habe ich ja schon oft erzählt, da möchte ich gerne Hühnerhaltung starten. Aber wer weiß, vielleicht kann mich die Simone für die Laufis begeistern. Ich finde sie so endlos süß. Das hat es sowieso schon geschafft, aber erzähle gern.
Ja, also natürlich ist das immer trotzdem ein ganz, ganz großes Spektrum. Ne? Man muss immer überlegen, wo fange ich an, wo höre ich auf, und letztendlich liegt es erstmal daran, dass du schon bei deiner Gemeinde erstmal nachfragen solltest. Das ist von Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich, deswegen kann ich das jetzt nicht verallgemeinern. Manche Gemeinden möchten gerne gefragt werden und müssen gefragt werden, ob du überhaupt Laufenden halten darfst oder Nutztier. Okay. Nennen wir es wirklich Nutztiere, was ich immer sehr, sehr schade finde, aber das ist ein anderes Thema, weil es ist so viel mehr als ein Nutztier.
Absolut.
Ist einfach so. Und dann geht's eigentlich weiter mit den Gedanken, brauchst du eine Betriebsstättennummer? Bei manchen Gemeinden brauchst du nämlich auch eine Betriebsstättennummer. Die kriegt man meistens beim Veterinäramt. Ist kostenfrei, also in der Regel kostenfrei. Mhm. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, dass das kostenpflichtig ist. Dann sollte man sich natürlich auch bewusst sein, dass Laufis sehr, sehr alt werden können. Also sie können wirklich zwischen 10 und 15 Jahre alt werden. Ich kenne tatsächlich, jemanden, da ist die Laufi 19 Jahre alt.
Oh
richtig
Gott,
verrückt und richtig schön. Schon allein diese Vorstellung, wenn du weißt, du hast knapp 20 Jahre lang dein Leben mit deiner Laufi verbracht. Also toll, oder?
Voll
also,
schön.
Finde ich mega. Dann, was ich auch immer ganz arg wichtig finde, einfach weil wir es auch selber im Bestand haben, unser liebevoll gemeint in Anführungsstrichen Notgefieder, dass die Nachbarn gefragt werden sollten. Manche Nachbarn haben da leider was dagegen, fühlen sich gestört plötzlich von dem Geschnatter. Hat mir ja in der letzten Folge auch mal ganz kurz angesprochen. Ne,
dass richtig.
Es ist einfach eine Respektfrage. Einfach zu sagen, Mensch, passt auf, ich habe das vor, ich würde mir gern Laufis holen, vegan geschnattert. Dann hat man halt einfach als Entschädigung mal schnell seine Eierchen abgegeben. Ne, Kuchen, du kannst ja alles damit machen, Kuchen backen. Da schmeckst du kein bisschen Laufi-Ei raus. Also an alle die keinen Bock auf Laufi-Eier haben oder Angst haben, im Kuchen schmeckt man es. Schmeckt man es wirklich nicht raus und im Pfannkuchen auch nicht. Also voll super. Dann ist es, was ich immer sehr, sehr umstritten finde, ist der Auslauf. Da wird tatsächlich immer sehr, sehr viel diskutiert. Die Meinungen gehen unfassbar auseinander. Im Internet steht, dass eine Laufi 500 Quadratmeter benötigt.
Eine?
Aha.
Okay, krass. Ja. Das kann keiner leisten, oder? Also,
genau, richtig.
Ganz ehrlich, wir haben knapp 1000 Quadratmeter, aber ich meine, da steht ja noch Haus und Carport und Bungalow und durfte ich eine halten. Und eine alleine ist ja auch wieder nicht
ganz genau
empfehlenswert, gell?
Und deswegen sage ich immer, und manche schreiben 100 Quadratmeter reichen. Also ist das wirklich, die Meinungen gehen so unfassbar auseinander. Und ich muss immer, also wenn mich einer zum Beispiel anschreibt und sagt, Mensch, Simone, wie viel Quadratmeter braucht denn wirklich eine Laufi? Sind das wirklich diese 500 Quadratmeter? Nein, sie sind's nicht. Das einzig Wichtige ist wirklich einfach nur, dass man zufüttert. Das muss man wissen. mache ich ja nicht anders. Also wenn wir jetzt von unserem Altbestand ausgehen, ich kann diese 500 Quadratmeter auch nicht leisten. Also wir haben eine komplette Grundfläche von knapp 2000 Quadratmetern. Aber steht ja auch Haus und Garten, Hof, allem drum und dran. Aber faktisch gesehen haben der alte Bestand 12 Enten, 300 oder knapp 300 Quadratmeter zur Verfügung. Und das ist völlig ausreichend. Also hier geht's nicht um Tierquälerei oder dass die nicht genügend Auslauf hätten oder sonst dergleichen. Die haben genug Auslauf, weil ob sie jetzt, Moni, überhaupt nicht böse gemeint, aber ob sie jetzt bei 500 Quadratmetern Fläche 50 Meter gerade auslaufen oder ob sie bei 300 Quadratmetern 50 Meter hin und zurück laufen, was macht's für einen Unterschied? Also sind wir auch ganz ehrlich.
Ist auch wurscht, denke ich.
Genau, richtig. Ich finde, dass wir die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und deswegen sage ich, einfach bitte gut zufüttern, weil das Nahrungsangebot dann einfach gar nicht mehr so gegeben ist bei 300 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter. Ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, dass sie zu zweit gehalten werden müssen, beziehungsweise mindestens zu zweit gehalten werden müssen.
Ja.
Alles, was aufwärts geht, ist vom Garten abhängig. Ne? Ja. Das ist einfach so.
Also, wenn vom man jetzt Garten. Sagt, ich habe mich verstanden, vom Garten abhängig. Das kann ich euch auch noch sagen.
Der Garten. Ja, das war schon wieder fränkisch.
Vom Ehegatten, weißt du?
Ach so.
Ja, nee.
Oh, also ja, bei uns ist der Garten und der Erste. Ja. Und ansonsten der Mann.
Ja.
Geht schon wieder los.
Ja, heilig. Schön.
Genau, also das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass man das einfach weiß und dass man sich da ein bisschen die Bedenken nehmen lässt. Es müssen keine 500 Quadratmeter pro Lauf. Sicher ist das schön. Um Gottes Willen. Das.
Klar, mehr wäre nie verkehrt, aber wie du schon sagst, ich glaube, da lassen sich viele von abschrecken, könnte ich mir vorstellen. Ne? Wenn du das
richtig.
Jetzt, du kaufst so ein Buch, Mensch, Laufenten für Anfänger oder wie die alle so heißen, und dann steht da drin, 500 Quadratmeter pro Ente und ja gut, schade, verkaufe ich das Buch wieder, wird doch nichts. Ist doch schade, ne? Wenn sie dann
richtig.
So abgeschreckt werden, also ja.
Richtig, ich wollte gerade sagen, da kannst du das Buch gleich wieder zuklappen.
Ja.
Also würde ich absolut verstehen und es ist einfach nicht so, weil wenn ich dir jetzt sage, dass meine Laufis überwiegend viel schlafen und gar nicht so viel rumrennen, ist es nicht mal gelogen. Also,
und im Teich, ich meine, ich glaube, dass
ja,
dann,
oder
also,
im Teich,
kommen wir noch
genau,
zu, ist
Wasser.
Wahrscheinlich wichtiger, dass man ihm Wasser bietet. Ne,
richtig, ne? Also, das ist, wie gesagt, zufüttern, ganz arg wichtig, brauchen wir nicht drüber reden. So, dann, wie du schon gesagt hast, die Wasserstellen. Wasserstellen sind sehr, sehr wichtig, weil Laufis einfach Wassergeflügel sind. Das brauchen sie zur Gefiederpflege, das brauchen sie, um auch ein bisschen, also, es gibt ja auch ein großes Nahrungsangebot, wenn du einen Teich hast zumindest und einen Naturteich oder anderen Teich. In der Sandmuschel wird es jetzt ein bisschen schwierig, die Algen zu finden. Ne? Aber wenn du jetzt einen Teich hast, hast du ja trotzdem deine Laufis, die dann gern tauchen gehen, die Algen fressen oder überwiegend die Algen fressen. Es sind kleine Insekten drinnen, sie schnäbeln darum, sie gründeln darum, brauchen auch das Wasser für die Reinigung vom Schnabel, von den Nasenlöchern zur Augenreinigung. Dann haben sie ja noch ihre Bürzeldrüse, die sie pflegen müssen, dass das Gefieder dann wieder wasserabweisend ist durch dieses Fett. Also wirklich ganz, ganz arg wichtig. Und in dem Moment, wo man sich dann überlegt, möchte ich jetzt wirklich Laufis haben, bist du dann wieder bei dem Punkt, wie viele möchte ich denn? So, bei einem Pärchen ist es überhaupt gar nicht schwer. Da kannst du zwei Apel haben. Also wie gesagt, wir immer ein Pärchen, also Minimum zwei. Und es ist egal, ob du zwei Erpel hast, zwei Enten hast, also zwei Mädels hast oder ein Pärchen an und für sich. Dir muss einfach nur bewusst sein, dass in dem Moment, wo du mehr hast, also mehr als zwei, möchtest du Küken und läufst die Gefahr, dass du dann zum Beispiel bei drei Küken, dass dein Enten-Erpel-Verhältnis nicht stimmt, weil du es am Anfang nicht feststellen kannst. Also nein, das ist falsch gesagt. Du kannst es schon feststellen. Dafür musst du aber geübt sein, weil du ja dann in die Kloake gucken musst und die wenigsten gucken in die Kloake oder kennen sich aus.
Ja.
Das meine ich auch gar nicht böse und meine ich auch gar nicht verurteilend.
Nee, glaube ich schon, ja.
Aber es ist einfach Fakt, dass die meisten ihre Erpel loswerden wollen und dann wird da ein bisschen Schindluder getrieben. Was ich wieder für einen Laufi-Neuling, finde ich einfach nicht schön, finde ich nicht fair, weil man macht es halt einfach nicht.
Ja, richtig.
Man hat einfach ehrlich zu sein und ja, da auch souverän. Na, ich finde mal, du sollst ja auch deinem Käufer gut entgegentreten und auch sagen, mach dir da bitte Gedanken drüber. So, also wenn du jetzt dann, entweder hast du zwei Erpel, zwei Enten oder ein Pärchen, alles, was drüber rausgeht, musst du dann wieder schauen, wie dein Verhältnis ist. Jetzt
und das
hast
Verhältnis,
du,
nur ganz kurz, wenn ich die Unterbrechung gab, das Verhältnis sollte halt wahrscheinlich logischerweise immer so sein, eher weniger Erpel, mehr Enten, oder?
Richtig,
so vom
genau.
Groben her?
Genau, richtig. Du rechnest pro Erpel ungefähr 2 bis 3 Enten. 2 Minimum.
Okay.
3 können schon auch mal sein. Dann aber auch nur, weil die Erpel quasi in Konkurrenz miteinander stehen, wenn es dann wieder in die Balz rauswärts geht. Was okay. wieder bedeutet, dass die Ente drunter leidet. Wenn dein Entenerpel oder dein Erpel-Entenverhältnis nicht stimmt, dann leidet deine Ente wieder drunter, was sogar bis zum Tod führen kann. Weil die Ente wird dann so lange oder kann, wir reden vom Können, kann so lange gejagt werden, bis sie einfach nicht mehr kann. Dann meistens flüchten sie dann in den Teich oder ins Wasser. Und durch dieses Konkurrenzverhalten ist es oftmals so, dass die Erpel hintereinander das Treten anfangen. Und dann hüpft erst der Erste drauf und der Zweite denkt sich dann, ja, natürlich kann ich auch nochmal Vollgas geben, hüpfe ich jetzt auch nochmal drauf und die Ente hat keine Zeit mehr, unter Wasser Luft zu holen.
Okay, krass.
Demnach, na, es ist leider auch wirklich schon vorgekommen, dass Enten da leider gestorben sind. Oder es ist ganz arg heiß draußen und dann ist es auch so, dass die Enten dann so sehr gejagt werden, dass sie dann einfach vielleicht einen Hitzschlag bekommen und auch gar keine Zeit mehr haben, sich regenerieren zu können. Also das ist wirklich nicht ungefährlich. Hm. Prinzipiell würde ich sagen, du musst nicht 3 Enten nehmen für einen Erpel. Du kannst es auch immer erstmal nur mit 2 probieren. Weil aufstocken, wenn du die Möglichkeit hast, aufzustocken, dann ist es doch wirklich gar kein Problem. Dann kannst du da ganz gechillt rangehen an die Sache und sagen, ja gut, dann probieren wir es jetzt halt einfach mit 2 Erpel und 4 Enten. Hm. Und wenn es nicht klappt, dann holen wir uns halt noch eine dazu oder vielleicht 2 und dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Also jeder Erpel ist da ja auch unterschiedlich, jede Ente ist wieder unterschiedlich. Man kann es natürlich nicht verallgemeinern.
Und ganz weil du jetzt so sagst, also so kein Problem, in Anführungszeichen, ne, noch eine Ente hinzuzuholen und so, ist es dann wirklich vom Platzangebot jetzt gar nicht so ausschlaggebend? Verstehe ich jetzt so, also wenn ich jetzt den Stall und so eh schon vorbereitet habe für 4, 5 Enten, dann ob es dann die 6., 7. wird, ist dann wirklich vom Platz nicht gleich so, oder für einen Teich, dass ich jetzt sagen muss, gut, da muss ich den Teich aber anbauen oder, also ich weiß, ich kann mir das schwer vorstellen, aber.
Nee, fragst du, also Stall ist nochmal eher so eine kritischere Frage, wo ich dann schon sage, ach, ob sie dir jetzt mit der weiter reinbaust oder nicht, ist eigentlich egal, weil du bist ja eh meistens schon am Bauen. Wichtig ist einfach nur beim Stall, aber da würden wir jetzt bezüglich dem Stall auch wieder ausschweifen, ist einfach, dass er raubtiergeschützt ist, aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber das ist im Prinzip, es ist wurscht, wie groß dein Teich ist, im Prinzip, es reicht auch eine Sandmuschel.
Okay.
Also es würde auch eine Sandmuschel reichen. Viele haben ja gar nicht die Option zu sagen, oh, ich baue mir da jetzt ein Teich hin und mache da jetzt mein Pampasgras und meine Liegefläche und schieß mich tot. Haben ja viele einfach nicht. Also dann einfach sehr, sehr gerne eine Sandmuschel, ein Hundepool, eine Zinkbadewanne, meinetwegen auch ein Mörtelkübel.
Ja, okay, krass.
Also Mörtelkübel hatte ich auch schon fürs Gretchen ja damals, bei der Vogelgrippe. Also es ist, bei 12 Enten wäre das jetzt sehr übertrieben, ne Mörtel.
Ja, na gut, aber wenn man jetzt mehrere, wenn man jetzt wirklich keine andere Möglichkeit hat, ne? Ich sag mal, im Notfall verstehe ich es so, könnte ich auch, sag mal, 6 so eine Mörteldinger mir hinstellen, in verschiedenen Stellen, übertrieben, ne? Wenn ich jetzt wirklich keine andere Möglichkeit sehe oder mein Boden nicht buddelfähig ist, weil der ist verwurzelt ohne Ende.
Ganz genau.
Ne? Oder, ne? Aber ist ja cool, zumindest also ein paar kleine Ideen waren ja jetzt schon dabei, finde ich ganz cool. Das.
Ja, also viele haben wirklich Sandmuscheln oder Zinkbadewannen. Das haben eigentlich die meisten, wenn sie keinen Teich angelegt haben. Aber das sind die Ideen natürlich ganz, ganz, also wahnsinnig breit gefächert. Das, letztendlich kann man es machen, wie man möchte. Hauptsache, es gibt Wasser. Hauptsache, sie können planschen gehen und Hauptsache, sie können ihre Gefiederpflege durchführen. Passt. Einwandfrei.
Und wie habt ihr das gemacht? Weil deiner, ich sehe ja immer auch nur in den Real-Stories, ne, wie viele bestimmt, die hier zuhören oder dich schon kennen, schon länger. Falls nicht, natürlich wird Simones Laufentenherz-Kanal natürlich in den Shownotes verlinkt, wie immer. Aber erzähl gerne mal, würde mich total brennend interessieren. Wie seid ihr das Thema damals angegangen mit dem Teich?
Wir hatten den schon.
Wir hatten voll den gut, schon. Ja. Weil es dein perfider Plan war von langer Hand, oder? Mhm.
Tatsächlich gar nicht. Also wir sind ja hier auch nur zugezogen, muss man ja, also vor vielen, vielen Jahren. Aber wir hatten damals in unserem Mietwohnungsgarten, also in dem Garten von der Mietwohnung, hatten wir auch schon einen Teich tatsächlich damals angelegt gehabt.
Ach, wie schön.
Und irgendwie wollte ich nie mehr ohne sein. Weil ich das immer schön fand. Ich fand meine Fridolins immer schön und die Fischis immer schön und ich fand das Gebletscher immer schön. Und einfach auch die Vorstellung schön, dass du da abends einfach mal an deinem Teich sitzen kannst. Und ich finde, das hat ja auch irgendwas Beruhigendes.
Ja.
Also
ja.
Meine Meinung. Ne?
Ja, meine auch.
Und also ich liebe es wirklich total gern. Und von daher war das richtig, richtig cool, dass wir die Gegebenheit halt da einfach schon hatten.
Ach, mega,
und da gar nicht groß rumtun mussten. Also natürlich war es am Anfang so ein bisschen tricky mit dem Teich selber, während die Enten dann da waren, weil du dich natürlich dann wieder komplett neu sortieren hast müssen. Oh je, wie machen wir denn das jetzt mit der Wasserpflege? Wie machen wir das mit dem Filter? Wie machen wir das mit der Pumpe? Wie machen wir das mit dem UV-Klärer? Du schüttest keine Chemie rein. Also haben wir eh noch nie tatsächlich. Aber weil uns das einfach immer am Herzen lag, das Wohl. Und durch das, dass wir ja auch einen Hund haben und der Max ja auch oft, oder damals war es eben noch unser alter Hund, der Nico, aus dem Teich getrunken hat. Also den Teufel würde ich tun, würde da Chemie reinschmeißen.
Nee. Ja.
Ich jetzt auch.
Ja.
Aber kann jetzt auch wieder jeder denken, wie er möchte, ist auch überhaupt gar kein Problem. Wir haben es halt nicht gemacht. Dann ist es natürlich so, dass dann hast du da irgendwann deine Routine mit deinem Teich. Mhm. Dann weißt du, okay, ach ja, so einmal im Jahr lassen wir den Teich halt komplett ab und einmal im Jahr müssen wir einfach den Schlamm unten wieder raus saugen mit unserem Schlammsauger. Und dann wird es mit dem Hochdruckreiniger komplett sauber gemacht. Und die Pumpe und den Filter, den musst du natürlich schon öfters sauber machen. Also bei unserem aktuellen Bestand, jetzt sind wir ja aktuell
ein paar weniger jetzt, ne? Unter 30 irgendwie jetzt. Weil letztens hast du, glaube ich, nur 31, da war noch die Top-Anzahl, ne? Und jetzt sind ein paar schon, jetzt haben ja ein neues Zuhause gefunden.
Genau, 26. Nächste Woche sind es 24 insgesamt. Und da merkst du schon, das kannst du gut jede eineinhalb Wochen aktuell machen, weil da kommst du einfach nicht mehr hinterher. Das ist wirklich völlig verrückt. Ist nicht schlimm, weil wir wussten ja, auf was ich mich einlasse. Aber prinzipiell ist es wirklich so, dass wenn ich vom alten Bestand ausgehe, von diesen 12, dann habe ich das nicht sehr oft sauber machen müssen.
Ja, schön.
Natürlich ist das Wetter auch wieder ausschlaggebender Punkt. Mal ist es sehr heiß, mal hast du die Algenbildung recht arg. Und dann machst du es halt einfach ein bisschen öfter sauber und dann hast du einfach Wochen, da musst du gar nichts machen. Das cool. gibt's dann tatsächlich auch. Genau, also das würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Deine Pumpe, dein UV-Klärer und wir haben zwei Filter im Stufensystem tatsächlich dann auch noch. Und wir sind von diesen Schwämmen, also früher hatten wir Schwämme im Filter.
Ja.
Und jetzt haben wir diese so Bürsten.
Aha, okay.
Also ist ein bisschen gefreckt mit dem Saubermachen tatsächlich, weil das schon gescheit spritzt. Da waren die Schwämme einfacher, muss man auch ganz ehrlich sagen. Der Wasserverbrauch für die Schwämme war aber höher als jetzt mit diesen Böschten. Und also da bist du ja wirklich von oben bis unten bist du da voll.
Ja.
Naja, das war, naja, gut. Ist so.
Ja.
Im Winter stelle ich es mir jetzt nicht so kalt vor.
Ja, auch
muss ich
mal.
Auch ganz ehrlich sagen. Aber gut, es wird sich jetzt diesen Winter zeigen. Es ist jetzt der erste Winter dann mit diesen Böschten. Und dann kann ich auch natürlich mehr berichten. Aber jetzt aktuell.
Können wir gerne nochmal nachholen dann.
Ja, sehr gerne. Aber jetzt aktuell ist es, im Sommer stört sich, ne? Du bist halt von oben bis unten nass und voll gespritzt. Und ist ja wurscht. Aber trotzdem hast du einen wesentlich geringeren Wasserverbrauch. Und was wir jetzt auch noch ausprobiert haben, die Pumpe haben wir in einen Korb und haben da auch diese Bürsten drüber, sodass quasi der ganze Dreck, der ganze Schlamm, die ganzen Federn, die mit untergehen, erstmal nicht in diese Pumpe gezogen werden, sondern von diesen Bürsten erstmal abgehalten werden oder zurückgehalten werden. Und das macht auch nochmal richtig viel aus, tatsächlich.
Ach, cool.
Manchmal muss man sich
ja
einfach ein bisschen durchprobieren. Haben wir jetzt aber auch erst, seit wir die ganzen Jungenten haben.
Ja,
seit der Bestand
der
jetzt einfach
war.
So.
Ja,
genau, richtig.
Ja, genau.
So, ansonsten war das auch nie Thema, tatsächlich.
Und wie tief ist der Teich, so interessehalber ungefähr?
Circa 1,50.
Ach doch, so tief. Ach krass, ich dachte, also weiß nicht, in meiner naiven Vorstellung so einen halben Meter maximal. Habe ich so, keine Ahnung.
Ausreichend.
Also deswegen, okay,
ist auch krass. Ausreichend.
Ja,
also, wie gesagt, unsere war halt schon da, weil er 1,50 tief war. Und weil wir das damals so gemacht haben und da Fische reingesetzt haben und
schön.
Da war ja der Plan noch gar nicht mit den Enten tatsächlich. Also da, das, wie gesagt, du hast immer im Hintergrund irgendwie gehabt, so, ja, schön, ne, deine Tierchen. Irgendwann musstest du deinen kleinen Bauernhof.
Genau, genau.
Oh
ach, schön.
Aber Enten waren da damals überhaupt noch gar kein Thema.
Ja,
Ja, überhaupt
nicht. Das haben wir ja auch, stimmt, also falls ihr jetzt nur auf diese Folge aufmerksam geworden seid, es gibt schon einen ersten Part mit der lieben Simone, da hat sie auch ausführlich berichtet, wie es überhaupt dazu kam, dass sie jetzt ihre Laufi-Rasselbande um sich rumlaufen hat. War auch ein sehr, sehr schöner Part. Also hört da auch gerne rein. Nee, genau, aber super spannend mit dem Teil. Ja, siehst du, das war nämlich auch so ein Thema, wo ich immer so ein bisschen so, Laufenden voll kompliziert, da musst du ein Teil irgendwie so. Aber ich finde, es fängt schon voll entkompliziert, weil wie gesagt, im Notfall oder ne, oder im kleinsten Fall fängt man erstmal mit so aus dem Mauertuppen an und dann bastelt man halt nebenbei, ne, bis man das andere buddelt, macht tot. Weil wie du auch schon erwähnt hast mit dem Stall, das ist ja auch so ein lebendes Projekt, wahrscheinlich mehr oder minder. Ne, das machst du nicht immer, lässt es stehen und dann ist es das für die nächsten 20 Jahre, sondern wahrscheinlich ist es ja alles so ein bisschen lebend, ne? Dann kommt dir wieder eine neue Idee, was du hier verbessern kannst, oder?
Voll. Und dann denkst du dir, wow, jetzt möchte ich vielleicht doch Fensterläden haben oder möchte doch noch einen Stall im Stall. Also wir haben noch einen Stall im Stall tatsächlich, den du, also prinzipiell ist der offen. Aber ich hätte im Stall, durch diesen kleinen Stall, die Möglichkeit, jederzeit nochmal abzutrennen, wenn es jetzt darum geht, dass ich ein Erpel gerade nicht sehr gut benimmt, weil seine Hormone völlig durchdrehen, aber habe trotzdem den positiven Effekt, dass sie sich hören und sehen, aber abgetrennt sind in der Nacht. So, am Tag dann natürlich auch, logisch, weil wenn er jetzt furchtbar durchdreht und ich müsste trennen, dann ist es meistens im hinteren Garten, aber da können sie sich auch sehen und hören. Hatten wir bisher nur ein einziges Mal den Fall, dass wir das so machen mussten. Das haben wir 2 Wochen konsequent durchgezogen und das war prima. Also das ist, und dann kannst du sie halt in der Nacht auch trennen, ohne dass du jetzt sagst, du brauchst einen zweiten Stall oder einen Ersatzstall, wenn du diesen Platz auch gar nicht dafür hast. Ist ja Quatsch.
Kommt aber drauf an. Ja,
nein,
ja,
das ist ja, und deswegen dieser Stall im Stall, da können wir dann vorne die Tür rausnehmen und jetzt sind sie da einfach alle im Stall mit drinnen und prima ist tatsächlich.
Voll schön.
Ja, ist schon toll, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Genau, und ansonsten ist es auch so, dass man tatsächlich überlegen sollte, was ist denn, wenn ich in den Urlaub fahre? Wer kümmert sich denn dann um sie? Wer bringt sie zuverlässig raus? Wer bringt sie am Abend? Was heißt raus? Ist ja immer nicht so das Problem, weil das würde ja die automatische Klappe, wenn man eine hätte, tatsächlich regeln.
Ja.
Aber wer bringt sie dann am Abend rein zuverlässig? Mhm. Wer sammelt die Eier ab? Wer fährt den Mist gegebenenfalls weg? Wer streut neu ein? Wer macht den Stall überhaupt sauber? Was passiert denn dann mit den Eiern? Das ist auch so ein Thema bei der Laufi-Anschaffung auch, wo ich sage, Mensch, macht euch Gedanken. Was wollt ihr denn eigentlich mit den Eiern machen? Wenn ihr überhaupt gar keine Verwendung für diese Eier habt, was super, super schade wäre, dann holt euch eine Erpelbande.
Ja,
also dann,
stimmt.
Ne, holt euch einfach ein paar Erpel. Ist also wirklich, das harmoniert richtig, richtig gut. Ausreißer hast du immer, aber die Ausreißer hast du auch bei einer Mädelsgruppe. Die Ausreißer wirst du auch bei einer gemischten Gruppe haben. Also ich glaube, da wird den Leuten auch manchmal ganz, ganz, ganz viel Angst gemacht mit um Gottes Willen und muss keine reine Erpelgruppe und wegen den Hormonen und wegen dem sexuellen Trieb. Ja, da mag was dran sein, aber es funktioniert. Und da gibt's nichts, da gibt's wirklich nichts einzuwenden.
Ja. Schön zu hören, dass du da auch so ein bisschen die Furcht nehmen kannst, sag ich mal, vielen. Ja.
Das ist, wie gesagt, also deine Zickereien wirst du immer haben, die wirst du bei deinen Erben haben, die wirst du bei deinen Mädels haben und die wirst du in einer gemischten Gruppe haben. Da beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Das ist so. Und ansonsten, was ich unbedingt noch sagen wollte, genau in dem Moment, wo du dir überlegst, eben Laufis anzuschaffen, weil wir ja vorhin bei den Küken auch noch stehen geblieben sind.
Ja.
Nimmst du jetzt halt Küken oder nimmst du schon Ausgewachsene? Wichtig ist auch in der Hinsicht, sich zu überlegen, möchte ich denn irgendwann mal brüten lassen? Weil wenn ich irgendwann brüten lassen möchte, muss ich gucken, dass ich blutsfremde Laufis nehme und kein Geschwisterpärchen. Weil in dem Moment, wo du ein Geschwisterpärchen hast, hast du dann auch wieder die Inzucht, von der ich absolut abraten würde tatsächlich. Weil es kann so viel schiefgehen bei einer Inzucht und es ist einfach auch nicht gesund. Es ist nicht gut für die Laufis. Man selber tut sich da nicht unbedingt einen Gefallen damit.
Ja.
Und also das vergessen tatsächlich die meisten, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Und was ich auch sehr schade finde, dass viele gar nicht darauf hingewiesen werden. Also da denken sich jetzt, ach ja, ich möchte jetzt gern 2 Laufis haben, was ja völlig in Ordnung ist.
Ja.
Aber wenn du ein Laufi-Neuling bist, dann verlässt du dich ein Stück weit auf diesen Verkäufer, was ich absolut nachvollziehen kann. Und dann ist es meines Erachtens die Pflicht als Verkäufer zu sagen, also pass auf, möchte ein bisschen aufzuklären zumindest über diesen kleinen Grundstock, den es halt einfach gibt. Möchtet ihr brüten? Wenn ihr brüten möchtet, dann bitte nehmt kein Laufi. Pärchen von mir, sondern nimmt meinetwegen einen Erbel oder nimmt meinetwegen eine Ente und holt euch dann das andere Geschlecht bei jemand anderen. Oder was man aber dann auch anbieten könnte, ist, wenn man jetzt sagt, ja, okay, man möchte jetzt trotzdem gerne brüten lassen, dann kannst du ja Bruteier hernehmen.
Stimmt, klar, ne? Kannst ja auch.
Das würde genauso gehen.
Ja.
Aber ich finde, man muss es den Leuten halt einfach sagen.
Ja,
ich würde es einfach
richtig,
fair
ja.
finden und das, weil letztendlich stehst du dann da, bist in deiner Recherche vielleicht überhaupt gar nicht viel weitergekommen oder noch gar nicht da angelangt, weil du dich nie mit dem Thema Brut beschäftigt hast. Und dann stehst du da am Ende des Tages und denkst dir, ja prima, jetzt kann ich ja eigentlich gar nicht brüten lassen, weil ich ja eigentlich Geschwister habe. Und deswegen finde ich es ganz echt wichtig, einfach zu erwähnen, dass du es mit Bruteiern genauso hinbekommen kannst. Mhm. Wartest halt, bis deine Ente da so in Brutlaune ist und dann schiebst es unter und gut ist.
Ja, oh, aber was bei dir jetzt, also ich meine, du hattest ja letztens erwähnt, dass es deine ersten Bruten,
genau.
Naja, du verstehst mich, waren.
Ja.
Waren die jetzt eher zufällig oder war das so, dass du gesagt hast, nee, ich möchte demnächst meine erste Brut hier erleben, jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen. Wie war das so?
Ja, oder? Also ich habe die Mädels machen lassen. Ich habe gesagt, okay, wir bereiten das jetzt vor. Mhm. Wir machen definitiv diese zwei Außenstelle zum Brüten Stimmt. selber, damit ich sie ja dann irgendwann abtrennen konnte. Und ich habe gesagt, wer als erstes sitzt als erstes. Fertig,
cool.
Da.
Ja.
Habe ich gar nicht lange rumgemacht. Und dann war das tatsächlich die Kuni und eben die Traudel. Und bei der Kuni war dann tatsächlich ja so oder so klar, durch das, dass sie ja ein Stockentenmix ist, dass sie ihre Eier nicht verwenden darf, klingt so hart, ne?
Ja. Und warum? Also nochmal kurz.
Weil sie fliegen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Küken dann auch fliegen können, sehr, sehr hoch gewesen wäre.
Ach so, weil du da in die Richtung nicht unbedingt gehen wolltest, sag ich
genau,
mal.
Genau, richtig,
ja,
genau,
verstehe.
Richtig.
Ja.
Weil die wenigsten möchten eine fliegende Ente haben.
Kann ich verstehen, weil ich sag mal, dann kriegst du mit Nachbarn erst recht, ne? Hatten wir auch schon mal kurz erwähnt.
Richtig.
Schwierigkeiten. Oder auch selbst, dass sie die Ente einfach abhanden kommt, ne? Ich meine, sie fliegt irgendwo und fährt nicht zurück und.
Ja, ja genau, ja. Richtig. Also bei Kuni haben wir unfassbares Glück. Also sie wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn sie jetzt gehen würde.
Ich wollte sagen, also ihr geht's ja prächtig, ne?
Sie hat ja alles.
Ja.
Aber, also, ja, genau. Und dann habe ich quasi ihre Eier. Also sie sammelt ja erstmal. Und in dieser Zeit, wo sie sammelt, es kann bis zu 20 Eier sein.
Wow,
wenn
ambitioniert
sie das
auf jeden Fall die Dame.
Ja. Also sie, wenn sie jetzt denkt, sie hat da 20 Eier, dann hat sie da 20 Eier.
Oh.
Dann ist das so. Wobei ich sagen muss, da scheiden sich auch wieder ein bisschen die Geister. Die einen sagen, ach, 20 Eier sind doch in Ordnung. Die anderen sagen wieder, lieber nicht, weil sie kommt mit dem Brüten auch nicht hinterher, ne? Dass alle dann warm gehalten werden können.
Ja, genau. Ja.
Genau, richtig. Oder, dass sie dann sogar nach dem Schlupf alle tatsächlich warm halten kann. Das ist dann
Stimmt.
auch wieder so ein
Da sind dann nicht zu Ende, ja. Die müssen ja immer noch warm gehalten werden, ja.
Genau,
klar.
Richtig. Und dann ist es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich warte einfach, bis sie brütet, bis sie fest sitzt. Das siehst du dann auch. Dann geht sie viel, viel seltener raus zum Trinken. Also, was heißt viel seltener? Sie geht dann nur noch raus, um kurz zu fressen, um kurz zu trinken, um ganz kurz ihre Gefiederpflege zu machen, um ihr Gefieder auch zu befeuchten, weil das wiederum wichtig für die Brut ist. Dann geht sie wieder und dann sitzt sie kontinuierlich einfach auf ihrem Nest.
Faszinierend.
Und total. Und dann weißt du, okay, jetzt kann ich die Eier tauschen. Also sowas bei uns, ne? Ich wusste, ich kann die Eier tauschen. Hab dann in diesem Sinne gleichzeitig Bruteier von meinen Enten ja gesammelt und hab die dann immer auf die Seite gelegt, hab sie schon beschriftet, hab sie tatsächlich abgewogen, auch die Bruteier, die ich versandt habe. Also da bin ich sehr, sehr eigen.
Ja.
Sehr, also ich war da wirklich immer sehr konzentriert und ich war da sehr, sehr eigen. Und ich habe immer geguckt, dass da eine gute Qualität über den Tisch kommt, in Anführungsstrichen, oder versandt wird.
Ja, kannst du kurz erklären, warum? Also erstens würde mich interessieren, als absoluter blutiger Anfänger, woran erkennt man Bruteier? Und warum wiegst du die ab? Oder ist es ein und derselbe Grund?
Also Bruteier, also du kannst jedes Ei, also in dem Moment, wo du einen Erpel, in dem Moment, wo du einen Erpel in der Gruppe hast, kannst du prinzipiell jedes Ei als Brutei hernehmen. Mhm. Aber das Gewicht sollte in der Hinsicht stimmen, dass du, also bei Laufenten sagt man zum Beispiel zwischen 63 und 65 Gramm, sollte das Mindestgewicht liegen. Natürlich wirst du auch mal eine Laufi haben, die dir niemals ein Ei legt, was vielleicht über 63 Gramm ist. Dann ist es einfach in ihrer Natur. Deine Ente ist aber trotzdem gesund. Wenn du jetzt mehrere Enten hast, wo du sagst, okay, du kannst trotzdem über diese 63, 65 Gramm gehen, dann mach's halt lieber. Ja. Dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Du schaust quasi auch, dass die Eischale keine Risse hat, keine Verformungen hat, dass das Ei nicht zu spitz, nicht zu rund ist, weil sonst der Schlupf gefährdet werden könnte. Du schaust, dass sie nicht sehr verdreckt sind.
Okay.
Weil du sollst die Eier ja auch nicht sauber machen, weil sonst die Keime in die Schale eindringen oder durch die Schale in das Ei eindringen könnten, was dann auch wieder zu einer höheren Sterberate zum Beispiel führen könnte, eventuell. Du solltest schauen, dass du sie gut einpackst, dass sie wirklich geschützt da gut ankommen im Ganzen. Das habe ich auch, ich habe sie dann immer separat noch eingewickelt, dann habe ich sie in meinen Eierkarton, dann habe ich meinen Eikarton zugemacht, den habe ich dann auch nochmal ummantelt. Dann habe ich alles im Karton, habe dann alles nochmal mit Stroh bedeckt.
Ja.
Also da war ich schon sehr penibel.
Ja.
Das Wort habe ich die ganze Zeit versucht.
Ja.
Da war ich wirklich sehr penibel, weil ich mir einfach denke, die Leute zahlen dafür Geld. Und dann sollen die da auch einfach eine gute Qualität erhalten. Natürlich kann ich im Voraus nicht sagen, ist jetzt dieses Ei befruchtet oder ist es nicht befruchtet.
Nee.
Das kannst du maximal nach dem 5. Tag sagen.
Mit der Durchleuchtung
zumindest,
ist dann die Geschichte?
Genau,
oder
mit dem Schirm, mit der Durchleuchtung?
Doch, okay. Ja.
Zumindest wenn du dich gut selbst wenn du dich nicht gut auskennst, erkennst du am 5. Tag, ob dein Ei befruchtet ist oder nicht befruchtet ist, weil du dann so ein ganz, ganz leichtes Adernetz siehst, wenn du mit der Taschenlampe dann hingehst im Dunkeln. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und am 7. Tag ist es dann sehr ausschlaggebend.
Ich finde vor allem spannend, dass das auch bei Laufenteneiern, also bei Hühnern habe ich das schon gehört mit dem Durchleuchten, aber eben, du hattest ja letztens, glaube ich, auch erwähnt, dass Laufenteneier auch eine viel festere Schale haben. Deswegen dachte ich jetzt bei denen, ist es vielleicht gar nicht so simpel möglich. Okay.
Doch, cool. Ist wirklich, ich habe ja auch eine Schierlampe. Ich mag die nicht sonderlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Du musst dir da nicht extra eine Schierlampe für kaufen. Das ist
extra für Geflügelhaltung spezial. Ja, okay.
Du kannst auch eine ganz normale Taschenlampe nehmen. Wirklich. Also man sollte immer aufpassen, dass man das Ei nicht beschädigt.
Ist klar.
Logisch. Also ich glaube, das erklärt sich von alleine.
Ja.
Und dass ich jetzt keine Taschenlampe nehme, die oben irgendwelche Rillen hat und dann da ewig an diesem Ei rummöddel, brauchen wir auch nicht drüber reden, weil da machst du natürlich kannst natürlich die Struktur kaputt machen außen. Auch dann können wieder Bakterien eindringen und auch dann kannst du wieder eine hohe Sterberate haben. Ja. Aber faktisch gesehen, es ist wirklich so, dass zu so einem Brutei einfach mehr dazugehört, als einfach, ach ja, die Ente hat jetzt ein Ei gelegt, dann kann ich das jetzt in den Karton packen und dann kann ich das jetzt einfach versenden. Du würdest bei mir nie erleben, dass ich dir ein furchtbar dreckiges Ei in diesen Karton gelegt hätte.
Glaube ich, ja.
Und wenn, dann war es immer ein Stück weit mit Absprache, wo ich gesagt habe, aktuell ist es leider so, dass sie außen legen. Also es kann sein, dass dieses Ei ein Stück weit mit Erde behaftet ist. Mhm. Ich diese Erde aber sicher nicht abwaschen werde. Aber wenn derjenige das möchte, dann kann er die Eier auch nochmal desinfizieren. Hm. Ist so. Dann desinfizierst du sie und legst sie in deinen Brotautomaten und gut ist.
Ja, stimmt, geht ja auch, ja.
Genau, jetzt, richtig.
Ne? Genau.
Ob jetzt Naturbrot oder Kunstbrot, beides möglich.
Mhm.
Ich hatte auch ganz, ganz viele, die wirklich keine Kunstbrot gemacht haben, sondern eine Naturbrot und haben dann schon im Voraus geschrieben, ach, ich glaube, ich habe eine Ente, die jetzt gleich das Brüten anfängt. Wie sieht's denn aus mit Eiern? Wäre das möglich? Ja, klar. Schreib mir einfach, dann halte ich das zurück. Ist überhaupt gar kein Problem. Und dann gucken wir am Ende, wie es, also ich kann ja auch nicht immer fest zusagen, weil ich kann ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt 7 Mädels und reine Laufis. Deswegen 7. Und die legen jetzt alle 7 Eier am Tag. Also das hast du auch nicht immer. Du hast natürlich auch Nummer 4 Eier im Stall, dann hast du auch einfach Nummer 6 Eier im Stall. Dann von diesen 6 fallen dir vielleicht 2 wieder raus, weil sie nicht groß genug sind, weil die Eischale nicht gut genug ist, weil eine Kalkablagerung vielleicht drauf ist oder weil eine Fehlbildung auf der Schale ist. Würde bei mir nie über den Tisch kommen. Im Leben nicht.
Mhm.
Ehrlich.
Das ist
also,
spannend. Ja.
Das ist, da könnte ich mit meinem Gewissen auch gar nicht vereinbaren.
Nee, ist klar. Aber leider gibt es da sicherlich, deswegen gehst du da wahrscheinlich so drauf ein, leider gibt es bestimmt sehr viele schwarze Schafe, wo das so eben, du wirst da bestimmt oft angeschrieben worden sein, auch nicht ohne Grund, weil vielleicht schon welche leider schlechte Erfahrungen machen mussten.
Mhm. Fair,
deswegen, Also, auch da, falls jemand Interesse hat oder denkt, Mensch, ich würde gerne starten, wie fange ich an? Ich möchte gleich mit kleiner Brut starten, dann habt ihr eine perfekte Adresse für euch.
Ja.
Wendet euch an die Simone. Ne?
Dankeschön.
Ja, ist ja so, ne?
Ja, und mich, also zu den Eiern tatsächlich auch nochmal ganz kurz zu den Bruteiern. Ich verkaufe sie auch nur zwischen April und Ende Juni. Und ab Juli oder vor April wird man von mir auch keine Bruteier erhalten. Also das ist einfach A, es ist zu früh im Jahr. B, sollte man sich schon bewusst sein im April, wie ist meine Befruchtungsrate? Also, und da sollte man sich auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, weil mir bringt es auch einfach nichts, wenn ich nicht weiß, wie ist prinzipiell meine Befruchtungsrate von den Erpeln. Das kannst du dann, wenn du die Eier aufschlägst, hast du deine Keimscheibe auf dem Eigelb und dann siehst du, ist sie befruchtet, ist sie nicht befruchtet.
Ja.
Da braucht man ein bisschen ein geübtes Auge, weil man es als Neuling vielleicht nicht gleich erkennt, aber man hat sich da ziemlich schnell reingefuchst. Also es ist überhaupt kein Hexen, also wirklich kein Hexenwerk, wenn man jemanden hat, der es einem gut erklärt.
Ja.
Oder gut erklären kann, vielleicht anhand von Bildern, vielleicht weil er ums Eck wohnt und Hühner oder selber Enten hat und dann sagen kann, also pass auf, die Keimscheibe ist definitiv befruchtet, die ist nicht befruchtet. Ja, und die halt, also man kann auch befruchtete Eier essen.
Ja.
Die sind genauso bei uns.
Stimmt, hätten sich jetzt auch viele gefragt wahrscheinlich, ja.
In die Pfanne gewandert, ne? Weil warum soll ich sie wegschmeißen? Ist doch völlige Verschwendung.
Ja, schade drum, ja.
Genau richtig. Und warum ich nicht mehr ab Juli verkaufe, hat den Grund, weil ja schon die Enten an und für sich 28 bis 30 Tage brauchen, bis sie brüten, beziehungsweise bis der Schlupftag dann ist. Dann schlüpfen sie. Dann verlieren sie ja erstmal ihren Flaum. Dann kommen sie mit 3 bis 6 Monaten, kommen sie in die Jugendmauser ungefähr. Manche kommen auch schon mit 2, 2,5 Monaten in die Jugendmauser. Dann aber, also die Mauser allgemein im Winter, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist für die Ente nicht gut, oder für die Laufi nicht gut. Das ist für uns nicht schön, weil wir dann einfach damit beschäftigt sind, mit noch mehr Vitaminen entgegenzuwirken und zu helfen, das Wohlbefinden zu unterstützen, das Immunsystem zu unterstützen, dass die Laufi nicht furchtbar krank wird. Und man braucht wirklich keine Laufi, die im Winter Maus hat. Braucht man nicht. Möchte man nicht.
Das ist für das Tier unglaublich anstrengend, ne? Sowieso. Also,
genau richtig.
Ich weiß nicht, ne, wie viel sich mit Mauser generell auskennen, ne? Aber
ja,
eben alle Vögel,
Thema,
Geflügel,
ja.
Ne? Genau. Die mausern ja nur einmal im Jahr oder öfter oder eben, oder mit der Jugend.
Zweimal.
Verschicken, genau. Und das ist ja immer ein Akt für so ein Tier, ne? Also,
absolut, vor allem für Enten. Weil bei den Enten hast du dann nochmal die Eiproduktion. Also du hast quasi die Mauser und die Eiproduktion, nicht bei den Jungenten jetzt hat, die lassen wir jetzt mal ganz kurz raus, aber du hast trotzdem dann die Mauser, die Eiproduktion. In der Mauser selber reduziert sich da ein bisschen die Eiproduktion, weil sie einfach unfassbar anstrengend ist, die Mauser. Und dann musst du einfach gucken, dass du sie gut unterstützt. Es ist wirklich so. Aber das ist auch ein sehr, sehr weitläufiges Thema tatsächlich.
Auf jeden Fall, da kann man sicherlich überall noch näher drüber drin einsteigen. Ne?
Absolut.
Aber eben über die Voraussetzungen sind wir so ein bisschen reingeschlittert in das ganze Thema.
Ja, das eine kommt dann immer zum anderen. Ne? Das ist
genau. Und Urlaubsvertretung hattest du auch schon erwähnt, fand ich auch super interessant, weil, wie gesagt, ne, wir verreisen ja jedes Jahr 2 Wochen nach Dänemark. Also, und 2 Wochen, das ist halt auch so ein Thema, weshalb wir auch noch zögern, weil man muss halt erstmal, wie du schon gesagt hast, Leute haben, erstens, die mit den Tieren auch was anfangen können, Anführungszeichen. Weil ich weiß zum Beispiel, so lieb ich es habe, meine Eltern sind halt nicht so die Tierleute, ne? War halt nie bei ihnen und kommt halt auch nicht, ist ja auch in Ordnung, ne? Man muss ja auch jeden so respektieren. Und da weiß ich halt zum Beispiel, meine Mutti, die ist ja jetzt nicht diejenige, die da in Stall und hey, yay, gerne mache ich halt sauer. Dann kann ich es auch nicht zu zwingen, so, ne? Keine Sorge, ne? Deswegen, da muss man halt andere Leute dann haben. Oder Nachbarn, vielleicht auch liebe Nachbarn, weiß ich, die ja auch Hühner haben und so, die kennen ja, sag ich mal, das Grundprinzip, ne?
Aber, oder Nachbars Kinder.
Oh, auch eine sehr schöne Idee. Wollte ich gerade fragen, genau, ob du noch einen Tipp hast irgendwie, aber stimmt.
Ja, zum Beispiel Nachbarskinder, wo man einfach sagt, Mensch, magst dir ein bisschen was dazu verdienen, als kleines Kuzi, warum denn nicht? Man kann sie doch fragen, mehr als nein sagen können sie doch nicht. Und gerade Kinder sind doch, also nicht, dass ich furchtbar viel Ahnung hätte von Kindern, weil ich selber keine habe, aber sie sind ja trotzdem wirklich sehr wissbegierig und meistens haben sie da echt Spaß dran.
Ja, ja.
Und dann, man fühlt sich da ja vielleicht auch als Kind so ein bisschen gebraucht. Ne? Das ist so.
Das stimmt,
Also, so sie, oh Gott, bitte verbessert mich alle gerne, die das anders sehen. Aber
nee, aber stimmt,
so
hätte
ich
als Kind auch voll cool gefunden, bin ich ehrlich.
Genau,
also,
richtig.
Wenn mich da jemand gefragt hätte, warum nicht, ne? Die Chance
zu
haben, alleine
sich
mal drum
zu kümmern. Gekommen, hast gesagt, boah,
ja, voll
ich
hab
den Laufi-Stall sauber gemacht, voll cool.
Ja, eben.
Und hab ich ein Ei gefunden.
Ganz genau, weil ich weiß, bei meiner Tante, Onkel und so, mein Onkel war dann auch immer so, und die hatten schon immer Hühner, ne? Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und da war es dann auch so, wenn wir da mal irgendwie waren, am Wochenende oder Sonntag zum Frühstück, also, na, Mensch, komm mit, wir holen Eier. Eier und ich so, oh, geht ins Stall. Ja. Voll aufregend, ne? Und dann, da willst du mal eine halten. Ich so, oh, weiß nicht, trau mich nicht. Doch, die hier, die ist ganz, die kannst du ruhig und so. Und sowas vergisst man halt auch nicht. Ich meine, da war ich total kleiner Stüpsel, ne? So, aber das stimmt schon, das sind so Erfahrungen.
Und, ja. Also ich finde es wirklich, und die meisten von uns wohnen doch auf dem Dorf oder auf dem Land. Also finden wird sich einer und finden wird sich bestimmt einer. Und selbst wenn du diese 2 Wochen aufteilen würdest, wenn du zum Beispiel wirklich 2 super zuverlässige Leute an deiner Seite hast, wo du sagst, hui, die eine Woche kann ich doch den fragen, die andere Woche kann ich den fragen. Im besten Fall verstehen die beiden sich auch noch und saufen dir dann ein Gläschen Wein im Stall zusammen. Ist doch auch witzig. Also, man kann sich das ja auch schön machen. Es auf ist ja Fall. Nicht immer nur mit Arbeit verbunden, sondern man kann sich ja auch einfach schön machen. Oder sagt, ey, pass auf, ich muss jetzt zur Moni den Stall sauber machen, weil sie im Urlaub ist. Und dann wollen wir uns da treffen, wollen wir Bierchen trinken oder wollen wir kurz an
die
Start
hat
machen,
er eh Wein und Bier stehen lassen.
Ne? Ja, genau, richtig. Also, stimmt schon, ich finde, man kann es sich doch auch einfach schön machen und es nicht unbedingt als furchtbare Pflicht sehen. Ne? Mhm. Das ist, immer das Positive einfach rausziehen und das ist doch eigentlich das Schöne und man stackt doch dann eh mit den Enten, weil man sie einfach, weil man sie so schnell verzaubert.
Ja, absolut.
Es ist wirklich so. Genau, und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich im Winter Gedanken macht, hast du einfach Bock da im Winter in der Früh deinen Teich aufzuschlagen?
Das ist auch so ein Punkt, wie gesagt, da hätte ich nie drüber nachgedacht, ne, dass das ein Thema sein könnte.
Also ich habe da auch nicht immer Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Und ich meine es gar nicht böse oder abwehrend meinen Enten gegenüber, weil ich würde wirklich alles für meine Enten machen. Aber du hast nicht immer Bock, diesen Teich, gerade wenn es ganz, ganz viele Tage hintereinander sind, du hast nicht immer Bock, jeden Morgen diesen Teich aufzuschlagen. Und natürlich machst du es, weil sie ihr Wasser ja brauchen. Es ist dann auch vergessen. Ja. Sobald er aufgeschlagen ist, ist es dann auch vergessen und dann ist es auch rum. Aber es ist halt auch manchmal einfach sackenkalt und vor der Arbeit und manchmal ist die Eisschicht so dick, dass du dir manchmal denkst, nee, geht gar nicht. Also die Situation hatten wir hier auch schon, wo ich früh überhaupt nicht mit dem Spaten durchgekommen bin durch diese Eisschicht und draufhauen hätte müssen wie weiß ich nicht wer. Und meine Eltern haben ja da gleich am Schlafzimmer das Fenster, zum Garten raus, das Fenster eben oder das Schlafzimmer. Da hab ich gedacht, ich kann ja da nicht rumballern wie die allerletzte. Nein, also möchte ich nicht, hätte ich machen können, aber möchte ich nicht. Und dann haben wir auch früh telefoniert und haben gesagt, Mensch, sorry, ich wollte das nicht wecken, aber meint ihr, ihr könntet irgendwie vielleicht bitte schnell den Teich aufschlagen.
Ja.
Und dann war auch gut. Diese 2-3 Stunden können sie schon überbrücken, sie sind ja nachts auch ohne Wasser. Ja. Also da bitte auch überhaupt sich gar keinen Stress machen, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der diesen Teich 2-3 Stunden später aufbrechen könnte, alles fein.
Ja.
Nachdem sie halt aus dem Stall gekommen sind, ne? Diese Differenzzahl. Genau, und ansonsten, dann im Winter ist eigentlich noch ganz, ganz arg wichtig, wie ist es mit dem Arbeiten, wie sind die eigenen Arbeitszeiten, habe ich denn tatsächlich die Möglichkeit, sie abends oder nachmittags, es wird ja eigentlich spät nachmittags schon sehr früh dunkel, dann im Winter,
auf jeden Fall,
habe ich die Möglichkeit, sie reinzubringen, weil sie mir vielleicht nicht selbstständig in den Stall gehen. Oder baue ich mir außenrum eine Voliere und sage, okay, da passiert ihnen nichts. Ich kann ganz, ganz entspannt um 5, 5:30 im Winter nach Hause kommen und ich weiß, sie sind vor Raubtieren einfach geschützt.
Wo wir beim nächsten darauf hinaus. Ja,
genau, richtig, darauf möchte ich hinaus. Und wo wir dann wieder beim nächsten Thema sind, auch ganz arg wichtig, was ist denn mit Raubtieren? Ja, du hast deine Vögel, du hast den Milan, du hast den Turmfalken, du hast
Fuchs, Marder.
Fuchs,
keine Ahnung.
Marder. Also es gibt so viel Waschbären.
Oh, Dachs. Ja.
Denken viele nicht dran, tatsächlich.
Krass, also, stimmt.
Wir haben auch einen Marder, Klopf auf Holz, ne, um Gottes Willen, aber er ist noch nie Rinder in unser Garten gekommen. Mhm. Ich sehe das ja immer anhand unserer Kamera, wo ich auch sagen kann, bin ich sehr, sehr froh, danke, lieber Marder, dass du da vorne bleibst.
Ja.
Aber wo ich auch am Überlegen bin, liegt es vielleicht an unserem Hund, dass unser Hund die meiste Zeit im Garten eigentlich ist. Nicht, dass er das riecht, dass es trotzdem ein fremdes Revier ist. Fuchs ist eher so, da hätte er woanders ein leichteres Spiel, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Aber natürlich bist du davor nicht sicher. Dann, wenn du eine ganz, ganz große Freilauffläche hast, wie magst du es? Machst du einen Vogelschreck hin? Spannst du Wimpelketten? Machst du ein Rot-Weiß-Band? Oder machst du einfach wirklich einen angezäunten Bereich?
Ja.
Komplett von oben. Also über das sollte man sich tatsächlich auch Gedanken machen. Ein Stall an und für sich sollte auch immer von unten geschützt sein. Mhm. Sieht auch jeder anders. Ich kann es immer nur empfehlen, ne? Jedenfalls von unten geschützt sein, weil du hast nicht nur deinen Mörder, du hast nicht nur dein Fuchs oder sonst irgendwas, du hast auch die Ratten,
ja,
eventuell. Ne? Das ist
ja,
auch
oder Mäuse,
wieder,
die dir irgendwas reinschlüpfen oder so. Ne?
Das, genau, richtig. Ja. Genau. So, und da sind wir auch wieder beim nächsten Thema. Du musst dich schon damit abfinden, dass du dir vielleicht die Mäuse und die Ratten anziehst. Also wir selber haben auch die Mäuse, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist ein Fakt. Ratten haben wir keine. Aber was auch ein Grund ist, warum ich so penibel mit dem Futter bin. Also unser Futter wird wird nicht in den Säcken gelassen. Das wird abgefüllt in Eimer, die ich mit einem Deckel verschließen kann. Ja, das Futter steht ab frühs bis abends draußen. Aber so wie sie abends dann in den Stall gehen, wird das Futter auch weggeräumt. Einfach damit, ich werd's nicht komplett vermeiden können, mir Mäuse anzuziehen.
Ja.
Weil immer irgendwo ein Körnchen runterfliegt. Hm. Und sind wir auch ganz ehrlich, wenn wir heute eine Maus und es wäre Winter, dann wären wir auch über jedes Körnchen froh.
Ja,
scheiden klar. Sich auch die Geister, aber es ist halt einfach so. Du kannst noch so sauber und noch so penibel mit deinen Körnchen sein. Es wird immer irgendwo eins runterfliegen und irgendwo eine Maus hier rumhüpfen. Das ist einfach.
Ich habe da auch gar kein Problem, mit, ehrlich. Ne, ich bin ja auch Vogelfütterin mit Leib und Seele.
Ja,
und auch da, natürlich. Wir haben auch mit der Wildkamera schon die ein oder andere Maus gehabt, aber ich finde auch, mein Gott, die tun ja noch kein was. Ne? Also,
nee.
Ja, aber ja, da ist jeder andere Meinung auf jeden Fall. Ja.
Absolut, ist ja auch in Ordnung. Um Gottes Willen, das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Wir hatten auch, ich glaube, vor 2 Jahren oder was, habe ich nicht schnell genug die Lorschkissen von unserer Lorsch reingeräumt.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das halt schnell, war mitten im Winter und habe so ein ganz, ganz kleines Kissen gehabt. Und dann habe ich gesehen, oh je, jetzt habe ich das zu Hause von der Mausi da scheinbar irgendwie mit reingenommen. Und habe ich es gleich wieder raus, weil ich mir gedacht habe, oh süß. Gott, das kann ich nicht.
Ja.
Also ja, die einen sagen, oh Gott, völlig doof, ja.
Ja, nee.
Ist ja auch in Ordnung, wenn man das denkt. Das ist halt meine Meinung, dass ich das jetzt so gemacht habe. Und dann habe ich dieses Kissen wieder raus und dann hat die Mausi auch einfach einen Weihnachtsteller bekommen. Dann hat die da ihre Körnchen bekommen.
Ja.
Und ihren Tannenzweig. Oh. Völlig doof.
Voll süß. Nee, ich verstehe das voll. Du redest hier mit einer tauben Vogelverrückten. Also. Du, was soll ich dir sagen? Also, ich fütter Tauben, ne? Also, da brauchen wir nicht drüber reden, du.
Schau, und ich denke mir immer, bist du da, wenn sie mir doch nichts tut?
Eben.
Also, da oben auf der Lorsch, was soll denn sein? Da oben ist kein Ende, da oben ist kein Stall, da oben ist. Kann sie doch da wohnen im Winter? Mein Gott, das ist doch. Oh, sie war so süß. Ich habe da meine Kamera aufgestellt. Ach, Gott.
Oh.
Hat sie. Ach, ja, süß. Ja, gut.
Ja.
Und dann geht's weiter. Wenn wir mit den Mäusen und den Ratten fertig sind und den ganzen Ungeziefer, geht's weiter. Wo lagere ich zum Beispiel mein Einstreu?
Mhm.
Oder woher beziehe ich's? Wo bringe ich's hin, wenn ich am Ausmisten bin? Fahre ich das auf den Kompost? Da habe ich einen eigenen Kompost. Hat ein Nachbar irgendwo am Mulde oder oder habe ich einen Bauernhof in der Nähe, wo ich das einfach abgeben kann?
Mhm.
Darüber muss man sich natürlich bewusst sein.
Mhm.
Stroh selber verrottet jetzt nicht sehr schnell. Zumindest
wollte ich gerade fragen, ob das gut ist
für den
Kompost.
Trick gefunden
generell so, okay.
Also, das ist, ich habe mich jetzt aber auch nicht zu 100% mit diesem Thema auseinandergesetzt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, weil es mir auch einfach zu langsam ging. Also, ich habe es mal probiert mit dem Kompost, aber es ging mir einfach zu langsam und die Menge an Stroh, die ich dann hatte tatsächlich, da ist der Kompost überhaupt nicht nachgekommen. Also, absolut. Nee. Und dann bist du dabei und überlegst, wo bringe ich denn meinen Mist hin? Dann finde ich immer noch ganz arg wichtig, dass man vielleicht sich Gedanken macht mit einer ganz, ganz kleinen Mini-Notfallapotheke, wo einfach im Notfall ein bisschen was da ist. Nicht viel, weil zukaufen kannst du jederzeit, aber dass du einfach das Nötigste da hast. Selbstklebender Verband, eine sterile Kompresse, zum Beispiel Arnika Globulis, weil Arnika trotzdem ziemlich breit gefächert gegeben werden kann. Und Traumehl zum Beispiel, Traumehlsalbe, Traumehltabletten für Tiere, weil laufe ich sich halt einfach auch gern mal kurz verknacksen.
Ja.
Ja, und dann hummeln sie einfach mal ein bisschen und dann kannst du ein bisschen dagegen wirken, ein bisschen unterstützen mit Arnika oder eben Traumehl. Und ja, sowas sollte auf jeden Fall mit drinnen sein. Und was ich auch noch ganz arg wichtig finde, Schneckenkorn. Absolutes Tabu.
Ja.
Und ich persönlich würde auch immer raten, einfach vielleicht die Nachbarn ein bisschen zu sensibilisieren oder zu fragen, streut ihr Schneckenkorn? Wenn ja, könnten wir uns irgendwie ein bisschen einigen. Weil in dem Moment, wo natürlich deine Laufi eine Schnecke mit einem Schneckenkorn frisst, hast du deine Vergiftungen. Hm. Muss nicht, kann. Also,
und das kann der Laufi auch
machen lassen.
Wie sage ich? Also, wenn die Schnecke jetzt das Schneckenkorn gefressen hat, ist es auch schon so eine Menge, die der Laufi gefährlich werden kann.
Es kann tödlich werden, genau.
Ah, okay, krass, ja.
Ja, genauso wie mit Mäusen, mit den Giftködern.
Ja.
Es gibt Laufis, die spielen sehr, sehr gerne mit einer Maus und die fressen dir auch Mäuse. Und in dem Moment, wo die Maus vielleicht durch diesen Giftköder ja dieses Gift schon in sich hat und ihre letzten Züge da in deinen Gacken macht und die Laufi sich dann, hey, cool, da ist eine Maus, die könnte ich doch jetzt mal fressen, bist du auch schon bei deinen eventuellen Vergiftungsanzeichen.
Ach, scheiße. Ja, okay.
Tatsächlich. Also einfach nur, dass man es mal gehört hat, dass man da ein bisschen sensibilisiert drauf ist. Ich möchte da jetzt auch überhaupt bitte keine Angst schüren, aber es sind Themen, die sollten bedacht werden, man sollte sich Gedanken drüber machen, man sollte sich am besten einfach da mal ganz kurz mit seinen Nachbarn unterhalten. Wobei ich mir immer denke, also in meiner kleinen, süßen, naiven Welt ist es immer so, dass du ja deine Nachbarn eigentlich schon sehr gut kennst, im besten Fall vielleicht sogar noch befreundet bist und dann bist du ja eh auf diesem Thema. Ne? Ja. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben könnte, wenn man sich einfach sehr gut versteht.
Ja.
Das ist die Voraussetzung tatsächlich.
Ist richtig, ja.
Vielleicht
ja, wenn
jetzt eh schon so ein.
Nee, genau. Ich wollte sagen, wenn eh schon so ein Nachbarschaftsstreit im Argen ist, ich glaube, dann ist eh so ein schwieriges Thema generell, ne? Dann ist das wahrscheinlich eh nur die Spitze des Eisbergs, aber sag ruhig gerne, was du noch ausführen wolltest.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, jetzt ist schon.
Ist nicht schlimm.
Jetzt halt ich da
brauche. Nein, gar nicht. Ich weiß auch gar nicht. Nee, weiß ich wirklich nicht mehr.
Nee, mit den ein, zwei
War
Nachbarn?
War nicht wichtig.
Nee, okay. Oder kommt noch.
Vielleicht kommt es noch im Gespräch. Aber jetzt gerade. Nee, es tut mir leid, ich weiß es nicht mehr.
Gar nicht dramatisch. Gehen wir einfach weiter am Text.
Ja. Genau, also so, das wäre tatsächlich, wo ich sage, diese Grundbasics.
Ja. Aber voll gut. Also ich finde das jetzt schon so spannend. Ja, weil wirklich, das sind jetzt so, keine Ahnung, gute 50 Minuten, die wir hier. Und wenn jetzt jemand starten möchte, der hat jetzt echt, finde ich, so ein Grundpaket so an Stichpunkten mitgeschrieben. Da ist ja so, ne, wo man so abhaken kann. Okay, Teich, gar kein Problem. Stall kriege ich auch in Auslauf. Okay, Nachbarn frage ich noch. Ne? Also ich sag mal, den jetzt so eine kleine Checkliste, die man jetzt abarbeiten kann, finde ich voll gut. Deswegen, cool. Danke das dir dafür schon mal.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Also immer.
Ja. Aber du berichte doch mal gerne noch, was mich ja auch noch so ein bisschen interessiert. Du hast ja schon kurz gesprochen, Futter und so wird in Eimern gelagert, ne, sicherheitshalber.
Ja.
Aber was fütterst du denn deinen Laufis überhaupt so generell oder speziell?
Also, ich liebe ja meinen Matschi-Batschi.
Ja, eben, weil darauf wollte ich hinaus, weil wer Simones Kanal so ein bisschen kennt, der wird das ein oder andere Mal über dieses Matschi-Batschi gestoßen sein und ich dachte erstmal, was?
Ja.
Und so süß und dann immer wieder und dann repostest du ja auch von anderen, hey, Matschi-Batschi und ich dachte, das ist voll die Bewegung.
Voll. Gott, mich freut es ja immer riesig, ne?
Ja.
Also in dem Moment, wo ich irgendwie sehe, mich hat irgendwo einer verlinkt, eben wegen dem Matschi-Batschi, ich denke mir nur so, ach Gott.
Also ja, das voll ist ja, geil.
Das, also da hüpft mein Herz wirklich, weil ich mir denke, wie süß sie einfach sind, dass sie das übernehmen. Also ich finde das den Oberhammer. Wirklich.
Und scheint sich ja zu orientieren auch, dass es übernehmen. Ne? Also,
also absolut. Ich mache es immer ein Stück weit als Prävention tatsächlich, um einfach nochmal zusätzlich zu diesen Körnern und Pellets, die ich aktuell fütter oder die ich eigentlich schon immer fütter, und die schon Kräuterzusätze haben, ist es so, dass ich einfach da gerne noch mal ein bisschen mehr an Vitaminen, mehr an Spurenelementen und Mineralien mit reinbringen möchte. Und das schaffst du halt, indem du zum Beispiel Hüttenkäse gibst, Quark gibst, Leinöl, einen höheren Anteil an Gemüse, Karotten, Gurken, Paprika, einen höheren Anteil an Kräutern, die du zum Beispiel selber im Garten hast. Und da kann alles dabei sein. Da kann Kapuzinerkresse mit dabei. Also immer bitte alles im Maßen. Ja. Ne, manches kann tatsächlich auch bei einer Überdosierung auch wieder toxisch wirken. Oder nicht unbedingt toxisch, aber einfach auch ein Stück weit gefährlich wirken. Deswegen immer da auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man jetzt denkt, man könnte da einen kompletten Kapuzinerkressenbusch in dieses Futter rein.
Nee.
Also, oder Salbei, ne, muss auch immer ganz gut dosiert sein. Aber alles, was man im Garten hat an Kräutern, egal ob es ein Salbei ist, ob es Rosmarin ist, ob es Pfefferminze ist, Zitrone, Melisse, Kapuzinerkresse, Thymian sehr, sehr gut, Bohnenkraut, Hagebutten, das sind keine Kräuter, aber ist egal.
Ja, ja, aber schön buntes Feld. Und ich bin gerade begeistert, Brennnessel. Weil das ist alles nicht so krass. Brennnessel, oh, okay, krass. Es ist jetzt alles nicht so ausfallend, ne? Wo ich dachte so, ja, da muss ich wahrscheinlich erstmal in irgendeinen Spezialmarkt, Spezialpflanzenmarkt finden. Aber nee, das hat man ja gefühlt. Also immer so offiziell, dass die Hälfte davon locker oder Dreiviertel hatten wir auch schon im Garten oder haben noch. Also deswegen.
Löwenzahn, cool. Spitzwegerich, geht's weiter.
Okay, ja.
Also das ist Schafgarbe. Mhm. Also ich muss wirklich, Ringelblumen, Kornblumen. Also ich könnte, wenn ich jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenke tatsächlich, weil vieles machst du einfach so aus dem FF, nicht, dass ich es jetzt nicht wüsste, aber vieles machst du in deiner Haltung einfach so aus dem FF und denkst dir, ah ja, Körnblümchen, nehmen wir das noch, Ringelblümchen, Schafgarbe, ein bisschen hier, ein bisschen Spitzwegerich nehmen wir hier noch.
Ja, voll gut.
Also vieles, oder Sonnenblumen, es gibt Sonnenblumenarten, da können ja die Blätter gegessen werden, die Blüten gegessen werden, die Körner gegessen werden, die Kerne gegessen werden, auch das ist alles möglich. Aha. Das ist, man braucht auch sein Karottengrün nicht wegschmeißen, wenn man jetzt sagt, ach, wir pflanzen Karotten an und wir selber haben keine Verwendung für das Karottengrün. Mhm. Bitte, bitte gebt euren Laufis und Menschis im rohen Zustand oder im frischen Zustand nicht mögen, trocknet in eurem Backofen, in eurem Airfryer, macht euch einen Wintervorrat. Es gibt nichts Tolleres, wirklich, als sich einfach ein bisschen den Vorrat auch für einen Winter anzuschaffen. Das geht mit Kohlrabi-Blättern, das geht mit Rote-Bete-Blättern, das geht mit Pfefferminze. Wenn sie jetzt gerade übelst wuchert, dann schneidest du sie ab, haust sie in deinen Airfryer oder in deinen Backofen rein oder trocknest sie an der Luft. Dann hast du deinen Wintervorrat und dann kommt da nochmal richtig schön Pfefferminze nach Kamille. Ah, also mir würden 10.000 Sachen einfallen, die einfach da sind. Und ich habe schon immer gesagt, die Natur gibt uns alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein bisschen genauer hinschauen. Du kannst auch Grapefruitminze nehmen. Das ist genauso möglich. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Arten von Minzen. Alles immer, wie gesagt, ich möchte bitte ganz arg betonen, alles bitte in Maßen.
Ja.
Und dann hast du da dein Töpfchen und dann Brombeeren. Ach Gott, da geht's doch weiter mit den Brombeeren. Dann hast du vielleicht einen angebauten Salat, du hast deine Rote-Bete-Blätter, du hast Radieschenblätter.
Stimmt, ja.
Zucchini, Gurke, also das alles ist Paprika.
Zucchini auch? Also meinst du jetzt die Blüten oder meinst du die Blätter auch tatsächlich?
Sowohl als auch.
Ach krass,
und die Frucht. Richtig, also, das werden sie dir eh wegfressen wahrscheinlich, wenn sie unerzogen sind, so wie meine.
Gerade, also wir haben ja ein Hochbeet von, ich weiß nicht, was ist das, 1,20 hoch oder was, keine Ahnung, ne? Aber eben die Zucchini, die bleibt natürlich nicht im Hochbeet, ne? Die ist ja überall, die hat den ganzen Garten eingenommen, also wir werden die jetzt langsam entfernen, weil so langsam sind die letzten Zucchini dran. Aber ja, wenn ich mir da jetzt Laufenden vorstelle, Mank, auch, ich weiß nicht, beim Kürbis sind sie da irgendwie angetan oder so, weil Kürbispflanzen haben wir auch Loch und Löcher gerade, aber...
Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich hatte noch nie Kürbis, also die Blätter und die Blüten, die essen sie oder
zupfen mal dran. Also ein ähnliches Gewächs wie Zucchini, das habe ich jetzt gerade überlegt, so, aber ja, keine Ahnung.
Ja, also ich habe gerade so einen wilden Kürbis, nämlich der unten bei mir im Garten aufgeht. Irgendein Vogel verloren oder so, keine Ahnung. Denke ich. Aber ich habe nie bewusst im Garten unten selber Kürbis angepflanzt. Und dann eben eher oben auf der Lorsch. Mhm. Aber dieser wilde Kürbis, da sind die Blüten teilweise ein bisschen angeknabbert und auch die Blätter ein bisschen angeknabbert. Aber der Kürbis an und für sich, gehen wir mal davon aus, das ist vielleicht ein Hokkaido-Kürbis. Ich weiß es wieder noch nicht. Aber dann wäre es für den Schnabel, für die Laufis, viel zu hart.
Kommen sie eigentlich ran, ne? Ja.
Ja.
Auch die Zucchini, also müssen wir ihnen ja wahrscheinlich schon vorbereiten, ne? Also da gehen die jetzt auch nicht so dran, oder? Die Zucchini.
Ah, meine schon.
Achso, okay. Okay.
Also es gibt tatsächlich ein Video, da stehen sie alle vier, alle fünf, also die Mädels wieder, die Schabernack getrieben haben. Und dann hüpfen sie. Also sie hüpfen zu dieser Zucchini hoch und dann immer so boing, boing.
Oh,
und dann
geht's
immer
Gott.
Schnapp, schnapp. Ja. Also das war schon. Also, mein Gott, und dann lasse ich sie auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ey, ihr klaut doch gerade meine Zucchini.
Ja, nee.
Auch wenn es die einzige wäre, völlig egal. Ja. Aber und das meinte ich auch bei der letzten Folge mit, sie sind dieser Zauber vom Garten.
Ja, absolut.
Weil es dann einfach wieder so niedlich ist, wenn du sie dann siehst, wie sie dann da so hüpfen und versuchen, da drauf zu kommen und du kannst ihnen einfach nicht böse sein. Es geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Mein Gott, Moni, weißt du, wie oft ich da unten schon irgendwelche Blumen hingepflanzt habe und mir gedacht habe, ja, danke, dass ich sie aufgefressen habe. Schön.
War lecker. Danke, Moni. Ja.
Danke, dass sie eine Stunde überlebt haben. Super. Ja. Also, und da kannst du auch nie immer ganz, ganz sicher gehen. weil ich habe auch schon Pflanzen reingestellt, meine Tomaten zum Beispiel. Ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt stelle ich halt mal eine rein. Oder Paprika auch. Chili, ach Gott, meine Chili-Pflanzen reingestellt. Dachte mir, super schön, sie haben eine Woche überlegt, kann ich die anderen auch reinstellen? Ja, gut geguckt. Puh, waren sie weg. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt, hoffentlich fragt mich nie einer, was Enten nicht essen, weil ich...
Du, das wollte ich gerade tatsächlich als nächstes nachsetzen. Jetzt hast du so viel aufgezählt im Garten, was alles ne, schön wäre, schau wäre für die Entchen. Ja. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, Obacht? Also jetzt ne, zum Beispiel, ich weiß, bei Hühnern gibt es ja auch Pflanzen, da sollte man wirklich aufpassen. Ne? Gerade so eingeschleppte Pflanzen waren das, glaube ich, einige. Gibt es ja bei Enten, wo du gleich sofort, ja.
Da gibt es tatsächlich Avocado und Risspilze, sind sehr, sehr gefährlich. Okay. Mhm. Auberginen sind ein bisschen umstritten. Mhm. Also bei uns kriegen es die Laufis nicht, weil wir sie selber nicht essen. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen.
Herrlich, wir haben ja so viel gemeinsam. Ich hasse Auberginen. Ne? Ich meine, wir sind ja Vegetarier, wir essen so viel Gemüse, aber Auberginen geht gar nicht. Sie muss sich gerade wieder schmunzeln.
Ja, ich habe bisher nur ein Gericht mal gegessen, wo mir die Aubergine ja ganz okay geschmeckt hat. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Also denke mir,
so viel
also, die Laufis jetzt auch nicht.
Nee.
Nee, also wie gesagt, es ist sehr umstritten ein bisschen. Dann gibt es tatsächlich auch so Sachen wie Rhabarber wegen der Oxalsäure. Also Spinat enthält auch Oxalsäure. Spinat kann aber gefüttert werden, aber in Maßen. Dann bist du wieder beim Efeu. Lorbeer, Entschuldigung, jetzt habe ich überlegen müssen, solange Lorbeer, also dieser Kirschlorbeer, Fingerhut.
Ja, Fingerhut ist ja generell eher...
Ganz arg giftig.
Stimmt.
Ich darf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, eben, weil ich...
Du hast schon mit der Frage gerechnet, gell?
Das ja. Nicht, dass ich es vergesse tatsächlich. Ja.
Auch so cool, wie sich Simone vorbereitet hat. Muss ich mal kurz hier so eine Info aus dem Off geben. Sie ist ja echt mit ihren Zetteln angerückt, nachdem sie ein paar von meiner Fragen gelesen hat. Muss ich wirklich nochmal... Also, Shoutout. Also, Simone, wie du dich vorbereitet hast, ist wirklich zu goldig. Aber das seht ihr alles nicht. Deswegen, man hört es ein bisschen blättern, ne, vielleicht, aber es ist ganz niedlich. Irgendwie.
Man möchte halt einfach auch nichts vergessen, ne, weil es ist so ein großes Spektrum einfach. Und ich finde, je mehr die Leute hören, umso mehr können sie damit umgehen und umso mehr können sie da halt auch viel, viel schneller handeln.
Ja.
Und Oleander, Goldregen.
Oh.
Sowas.
Okay.
Mhm. Also, das ist, natürlich könnte man jetzt auch eventuell sagen, Rhododendron. Ja, und die ist ja giftig und dies und das. Ja, prinzipiell ist es aber von der Natur auch so gegeben, dass Enten schon sehr gut wissen, was können sie essen, was können sie nicht essen.
Okay. Hm.
Wo ich immer sage, wenn ihr da jetzt einen riesengroßen Rhododendronstrauch habt, bitte hört auf, den rauszureißen.
Ja.
Guckt euch erstmal an, wie verhalten sich denn eure Laufis. Die viel unter diesem Strauch? Könnt ihr den Strauch sogar abgrenzen, vielleicht mit einem Staketenzaun, dass ihr da vielleicht auch gar nicht hinkommt? Sieht doch auch schon aus, wenn da so ein schöner Rhododendron blüht. Und dann ist da so ein hübscher Staketenzaun davor. Und dann so eine schöne Laufi. Passt doch perfekt ins Bild. Ne? Also man muss es nicht immer verkomplizieren. Und das bitte, bitte nicht immer gleich alles rausreißen.
Ja.
Also, oh Gott, was heißt bitte nicht immer alles rausreißen, aber schaut es euch einfach erstmal an und dann kann man immer noch handeln. Und wenn man auch so ein bisschen seine Vergiftungsanzeichen kennt, dann ist es doch okay. Oh Gott, ich bin nicht für Giftpflanzen. Jetzt bitte nicht falsch verstehen.
Nee, aber ich finde schön, dass du es dazu sagst, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade so im Gedächtnis gehabt, so, okay, scheiße, da haben wir aber Efeu-Ranken, das muss weg, dann muss das, dann muss. Aber ja, wie du schon sagst, man kann vielleicht auch so ein bisschen ne, gucken, entweder wo kann ich überhaupt den Auslauf lang gestalten, ne, sowieso. Oder
richtig.
Eben,
also
was
sie
geht
werden alle
auch
unterschiedlich sein. Du kannst jetzt zwei Laufis holen und du wirst nie angefressene Pflanzen haben. Du holst dir die dritte dazu und du hast nur noch angefressene Pflanzen. Okay. Das ist. Mit meinem ganz, ganz alten Bestand hatte ich mit den Teichpflanzen nie Probleme, wirklich. Mhm. Das hat die gar nicht interessiert. Der Teich war zugewuchert, dies, jene, also wirklich alles. Ja, dann kam Elfie Traudelfroni.
Oh,
ja, und dann ist das wie so ein Gruppenzwang. Ach, die knabbern das ja auch an. Ja, prima, dann kann ich das auch mal anknabbern. Ja, natürlich, du darfst keinen Zwang an. Ich habe gar kein Problem.
Also geil, obwohl sie ja bei dir echt so ein reichhaltiges Angebot kriegen mit Matschi Batschi und Co. Ne? Und trotzdem, aber es ist ja irgendwie, so sind sie halt, ne? Süß, neugierig,
so
trotzdem mal hier rumschnäbeln, da rumschnäbeln.
Ja. Das ist wirklich toll. Man muss sie halt einfach nehmen, wie sie sind.
Ja.
Man muss es halt auch wissen. Ne? Und wenn ich weiß, ich möchte jetzt nicht, dass meine Enten meinen Salat auffressen, dann muss ich ihn halt abzollen.
Ja. Also hast du ja auch versucht mit, warte, lass mich überlegen, wer war es mit den Ansprachen?
Kuni.
Kuni, ne, auch. Genau, mit den Kuni-Beet, stimmt.
Genau, richtig. Ach,
so süß.
Und beim Salat bist du dann wieder beim Nitrit und Nitrat. Da musst du dann auch wieder aufpassen, wo du mit der Fütterung zum Beispiel, Kopfsalat hat ganz, ganz, ganz viel Gehalt davon. Dann lieber doch zum Eisbergsalat greifen. Rucola ist auch sehr, sehr nitrithaltig. Und Feldsalat.
Okay.
Und das wiederum kann eventuell zu Nierenschäden führen. Also man muss da schon wirklich ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, alles bitte ohne, dass ich euch Angst machen will oder dass ich jemanden Angst machen möchte. Aber ich finde es wichtig, dass man es einfach mal gehört hat, dass man was ein bisschen damit anfangen kann und sagen kann, okay, ich fütter jetzt nicht jeden Tag Salat, sondern mach's halt einfach nur 2-3 Mal die Woche. Ja. Weil statt den Salat gibt's so viel anderes. Hm. Gurke, Zucchini, wir kommen jetzt in die Kürbiszeit. Mega gut fürs Immunsystem. Hm. Bis vor kurzem hatten wir ja noch die Brombeerzeit, Himbeerzeit, wenn's Herbsthimbeeren hattest. Super, super gut. Ja. Es muss nicht jeden Tag ein Salat sein.
Ach, voll schön. Also so eine
Fenchel.
Vielfalt.
Ach, da geht's weiter.
Wahnsinn.
Ach, mir würde noch so viel einfallen.
Ja, ich glaube, haben auch ganz viele wirklich nicht auf dem Schirm, weil entweder kennen viele so leider das Bild noch von früher, ja, Mama, Papa, getrocknetes Brot, Enten wird dann gehen, so, ne? Ganz schwierig.
Mm,
ne, wer es noch nicht gehört hat, ist nicht gut für die Enten.
Nein.
Bitte nicht machen. Und deswegen, umso schöner jetzt von dir zu hören, was es eigentlich für ein reichhaltiges Angebot geben kann.
Voll.
Worüber sie sich echt freuen würden, wenn sie es kriegen.
Ja.
Deswegen umso schöner, dass dieses Machi-Bachi, was übrigens, falls wir es nicht erwähnt haben, ist einfach eben, ne, wie du gesagt hast, eine Schüssel mit wunderschönen Ingredienzen,
genau.
die du aufgezählt hast, vereint. Und das gibt's dann. Und da freuen die sich drüber. Ne? Dann geht's im Kreis rum um die Schüssel. Und dann
voll, voll. Also meistens wird reingestiegen.
Ja.
Der drin steht, hat gewonnen.
Ja, schön.
Meins. Also.
Ja, wie wir immer sagen, da könnte ich mich reinlegen, sie machen es halt einfach.
Ja, sie machen es halt. Genau.
Wir reden immer nur. Oh, schön.
Also ich liebe es auch wirklich, weil du kannst so viel da noch mit reinbringen. Wie gesagt, Hagebutten, gerade in der Winterzeit.
Ja.
Es ist, viele möchten, jeder kann ja füttern, was er möchte. Ne? Die einen sagen, ach, ich fütter die Körner, die anderen sagen, ach, ich fütter die Pellets, ach, ich fütter ein bisschen gemischt, ach, ich möchte jetzt eigentlich nur das und das Geld dafür ausgeben. Ja. Dann muss man aber auch ein bisschen damit rechnen, vielleicht, ohne das auch wieder böse zu meinen, dass es jetzt von der Qualität vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, dass da jetzt vielleicht nicht sehr viel an Vitaminen oder Kräutern oder Spurenelementen hinzugefügt wurde in diesem Futter. Dann muss man es halt selber machen. Und dann habe ich halt die Wahl. Gehe ich jetzt raus und sammle das? Mache ich mir jetzt die Arbeit? Oder nehme ich ein bisschen qualitativ besseres Futter und weiß, da ist überwiegend schon alles drinnen? Aber hab trotzdem ein bisschen mein Machi-Pachi, weil dann hast du deine Supplements. Du hast dein Vitamin A, D, E, C, du hast dein Hennengold. Dann gibt es noch, wenn du dann Spirulina hinzufügen möchtest, deine anderen Kräuter, die du ja vielleicht auch getrocknet hast. Es gibt noch mein Liebling, meine effektiven Mikroorganismen. Oh, fahr ich ja voll drauf ab, ne? Da ist es zum Beispiel so, dass ich ausschließlich bei EM Chiemgau bestelle, weil ich da einfach die besten Erfahrungen mitgemacht habe, weil ich super, super zufrieden mit der Firma bin. Und da ist es auch so, das nutzen wir für die Katzen, das nutzen wir für den Hund, für die Enten sowieso ja. Also klar, darauf bezieht sich ja alles. Und tatsächlich ist es auch so, dass mein Papa und ich die gerade nehmen.
Okay.
Also der Papa schon länger. Und ich habe gesagt, okay, ich ziehe jetzt einfach mal mit und probiere das jetzt auch einfach mal aus, weil es ja eigentlich auch ein bisschen Widerspruch entsteht.
Ja.
Ich gebe es meinen Enten, meinen Tieren und ich selber bleib irgendwie so ein bisschen hinten dran.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, ach, ich probiere das jetzt auch einfach mal aus. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht
so. Okay, also das bei deinen Enten ist ja mehr bemerkt als bei dir jetzt, oder wie meinst du? Oder? Achso, nee, du meinst vom Geschmack nur. Achso.
Vom Geschmack her. Also es ist total erträglich, um Gottes Willen.
Ja.
Aber es ist halt einfach fermentiert. Das muss man halt einfach wissen und dass es ein bisschen säuerlich schmeckt. Und das, aber wirklich, EMs würde ich immer wieder empfehlen, weil es einfach zum Wohlbefinden beiträgt, weil es das Immunsystem stärken kann.
Ah, okay.
Und sowieso die Darmflora. Also es kann sich positiv auf die Darmflora auswirken.
Ja, ja.
Wiederum ist das auch ein Grund, warum ich sage, ich nehme mein Urgesteinsmehl im Stall, was schon mit effektiven Mikroorganismen voraktiviert wurde. Einfach um ein bisschen die Feuchtigkeit zu binden im Stall, weil du ja Wassergeflügel hast.
Okay.
Um auch ein bisschen eine Parasitenabwehr zu haben gegen Milben, gegen Flöhe, Läuse, Federlinge, sowas in der Art, weil man muss bedenken, beim Urgesteinsmehl ist es quasi so, also für uns überhaupt nicht sichtbar, aber diese ganz kleinen Partikelchen haben ganz, ganz scharfe Kanten, in Anführungsstrichen scharfe Kanten. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders umschreiben sollte. Und wenn da die Parasiten entlang laufen, schwurbeln, wurbeln, wie auch immer, dann wird deren Panzer aufgeschnitten, angegriffen, gespalten, wie auch immer, bleiben wir beim Anschneiden.
Ja.
Und dann vertrocknen die und dadurch sterben die. Also dieser Panzer wird quasi zerstört und verhindert quasi die Vermehrung. Und deswegen ist das auch mit ein Grund, warum ich mich für Urgesteinsmehl entschieden habe. Oder sehr, sehr viele sich für Urgesteinsmehl entscheiden. Ich finde auch, dass es, ich kann jetzt auch nur von meinem Urgesteinsmehl, was mit effektiven Mikroorganismen voraktiviert wurde, sprechen. Ich finde auch, dass es eine Geruchsbindung gibt, tatsächlich. Muss aber auch dazu sagen, dass ich da ja so oder so noch mein Stalleinspray habe von EM Chiemgau, mein Chiemgauer fermentierter Kräuterextrakt. Ja. Den sprühe ich auch noch immer mit in den Stall. Kriegen aber die Enten auch mal mit ins Wasser oder mit ins Futter. Also Es ist ganz arg unterschiedlich, weil wir da sehr, sehr durchwechseln, weil ich auch noch ganz andere Umgebungssprays habe. Lavendelspray zum Beispiel, einfach weil ich den Duft auch sehr, sehr gern habe. Habe aber natürlich auch zeitgleich eine neutrale Parasitenabwehr.
Ja. Cool, voll spannend.
Neutral ist das falsche Wort im Übrigen. Eine natürliche.
Ach so, ja, so.
Eine natürliche.
Ja,
ja. Ja, eine neutrale Parasitenabwehr. Ich denke mir die ganze Zeit, was stimmt da an dem Satz nicht? Ja.
Aber ey, Wahnsinn, was du für ein Wissen hast, ey, ohne Witz. Also, wirklich, das ist so viel. Also ich weiß nicht, wie es den HörerInnen geht, aber ich möchte gefühlt die ganze Zeit einen Stift zücken und mitschreien. Aber man kann sich's ja immer wieder anhören, beziehungsweise auch auf deinem Instagram-Kanal. Du hast ja, wie schon erwähnt, massig Highlights und soweit ich mich erinnere, sind da auch Highlights eben zu genau solchen Themen dabei, ne? Ob es jetzt DEMs sind oder Machi-Bachi und überhaupt Zusatzstoffe etc. pp. Super, super spannend, ey. Eine letzte Frage oder vielleicht langsam letzte, weil ich glaube, wir kommen schon wieder.
Sehr gerne.
So Zeitthema. Ich glaube, ich hatte nochmal so Jahreszeiten grob als Thema. Wir hatten ja jetzt schon kurz über den Winter gesprochen, ne, mit dem Abklopfen vom See und so. Und eben im Sommer mit dem Hitzeschlagrisiko, gerade bei Enten, ne, wenn die dann verfolgt werden von den lieben Erpelchen oder so. Aber hast du da vielleicht noch so zwei Tipps? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, Winter an letzten Part, da hattest du kurz von deiner Grabkerze gesprochen. Wie meintest du das? Also, dass die in der Nähe vom Teich steht oder wie kann man sich das vorstellen?
Oh, das wäre schön, wenn ich den Teich damit eisfrei halten könnte.
Ja, eben, also ich konnte es nicht so richtig einordnen, wie genau du das meinst, wenn ich ehrlich bin.
Oh, aber vielleicht ist es gar keine blöde Idee und ich probiere das dieses Jahr wirklich mal auf und stelle einfach den Eimer auf den Teich. Ja, ich lasse mir da mal was einfallen. Ich kann ja mal ein bisschen rumexperimentieren.
Ja, berichte gerne.
Letztes Jahr haben wir Tennisbälle in den Teich geschmissen.
Ja.
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt hatte.
Ja,
das hat natürlich hat überhaupt gar nicht funktioniert.
Gar nicht.
Klar,
aber
wenn da keine Wasserbewegung drin ist.
Stimmt, aber eine Bewegung müsste man irgendwie drin haben. Ja, das würde auch funktionieren.
Genau.
Ja.
Also unsere Pumpe ist halt im Winter auch aus, ne? Das muss ich auch dazu sagen. Die braucht im Winter nicht bei uns laufen.
Nee, ist klar, ja.
Und zumindest läuft die Pumpe nicht, wenn wir wissen, es gibt jetzt Minusgrade und es friert uns jetzt alles zusammen. Wenn wir jetzt neutrale Temperaturen oder kleine Temperaturen haben von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Grad, dann läuft die natürlich weiter. Aber alles, was in diesen Gefrierpunkt runterwärts geht, ab da läuft sie dann auch gar nicht mehr. Tatsächlich. Und dann hast du deine Wasserbewegung auch nicht mehr. Ja, wie sollen sich denn die Bälle bewegen? Also da hätte ich auch mal drüber nachdenken.
Ja, ne, stimmt schon. Aber wenn es bei anderen funktioniert hat, irgendwie.
Ja, ich dachte mir, ein Versuch ist es mehr.
Ja.
Und die Laufis fanden es jetzt auch nicht sehr geil, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Okay.
Na, das ist ja wieder was Neues. Oh, fassen wir nicht an. Kennen wir
die Neonfarbe vielleicht auch noch und sowas.
Ja, genau. Das ist so alles neu. Nö, brauchen wir. Das sind sie halt einfach wieder skeptisch. Ist einfach so. Aber ansonsten ist es wirklich mit der Grabkerze so, dass ich mache ja immer am Abend alle Wassernäpfe schon wieder frisch für den nächsten Morgen, wenn alle im Stall sind, damit ich mir einfach ein bisschen die Zeit sparen kann, auch in der Früh. Und maximal das Eis aufklopfen einfach reicht in der Früh, anstatt noch alle Wassernäpfe eben frisch zu machen. Und dann ist es wirklich so, dass ich meine Grabkerze habe, die in einen Eimer stelle. Dieser Eimer ist meistens noch mit Steinen unten gefüllt, damit er einfach noch mal ein bisschen schwerer ist, damit er gut befestigt ist. Und da stelle ich dann mal, dann habe ich Löcher in den Eimer hereingemacht, damit die Luft ein bisschen zirkulieren kann, damit die Katze nicht erstickt oder die Flamme nicht erstickt. Dann habe ich meine Emailschüssel oben drauf, das Wasser rein. Und dann wird es einfach warm gehalten und ach Gott, was halten die mir denn? Bestimmt 4 Tage?
Mega, ja, aber voll die gute Idee. Mir. Ja.
Und ich habe halt einfach keinen Stress, auch nicht unterm Tag. Ich habe unterm Tag keinen Stress, dass mir dieses Trinkwasser einfriert.
Ja.
Und wer mag, kann natürlich auch sagen, ach, das ist mir nicht so geheuer mit dem Eimer. Mhm. Der kann ihn auch zur Hälfte ein bisschen einbuddeln. Mhm. Ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich würde wirklich immer ein bisschen das Erschweren des Eimers empfehlen, damit da einfach nichts umgekippt werden kann. Natürlich ist es so, wenn der Eimer umgekippt wird, ist im besten Fall die Flamme auch aus.
Ja, ja.
Aber ansonsten, ja, so machen wir das einfach. Man kann natürlich jetzt vielleicht auch sagen, auch ich lege ein bisschen Steine unten hin, mache Teelicht zum Beispiel, einfach nur hinstellen, den Topf drauf. Mhm. Ist mir persönlich ein bisschen zu heikel, weil ich nicht dabei bin und nicht weiß, wie schnäbeln sie jetzt hat, kommen sie da trotzdem mit ihrem Schnabel hin, weil meine halt trotzdem einfach ein bisschen anders sind.
Ja.
Also die sind so furchtbar neugierig und so dapsig und dolpatschig. Das ist so.
Ich fühle mich direkt verbunden.
Ja,
ich bin ja auch der Tolpatsch vorm Herrn. Ja. Oh, schön, ey.
Und dann denke ich mir, wir nehmen einfach den Eimer mit der Grabkelle.
Ja, ich ja.
Und gut ist.
Aber echt ein Megatipp. Also auch danke dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann hast du im Winter natürlich auch ein bisschen mehr Vitamingabe. Da sind wir dann wieder bei den Vitamin A, D, E, C. Oder deine getrockneten Kräuter, die du als Vorrat vielleicht angelegt hast. Das hast du im Winter.
Aber sie haben den Stall, musst du jetzt nicht noch mehr dämmen, oder? Also wie. Glück gefragt, das kriegen die alleine hin, oder?
Ja, das kriegen die in der Regel alleine hin. Okay. Seltenst, wir hatten letztes Jahr, das war aber auch das allererste Mal, dass es dann so früh, also seit wir Enten haben, furchtbar kalt waren, da hat der Stall dann gemessen minus 12 Grad tatsächlich. Ich meine, wir hätten sogar auch einen Tag gehabt, da war es bis zu minus 15 Grad. Mhm. Also das war richtig, richtig eiszapfenkalt.
Ja.
Und da habe ich wirklich mehr Stroh eingestreut, dass es einfach ein bisschen mehr gedämmter ist von unten her, dass sie es einfach mollig kuschelig haben.
Ja.
Ganz ehrlich, ist doch egal, wie viel Stroh du da reinstreust. Mhm. Das ist doch Hauptsache, deinen Enten geht's gut.
Ja.
Und das bitte, 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 bitte keine Heizung aufstellen. Weil, also das machen auch, oder fragen ganz, ganz viele, bitte keine, und manche sagen, ja, das kann man machen. Nein, weil die Laufis kommen von einem warmen Stall raus in die Kälte und da ist dir eine Erkältung vorprogrammiert.
Ja, stimmt. Ja,
na, das Sinn. Ist, ja. Lasst sie lieber wirklich bei diesen Temperaturen, die ziemlich gleich sind, also unser Fenster ist zum Beispiel im Stall auch im Winter über offen, also gekippt. Ja. Wir haben da auch einen Schutz davor, der mardersicher und fuchssicher ist.
Ja.
Aber wir haben das auch gekippt. In dieser Nacht, wo es minus 12, minus 15 Grad hatte, da war das Fenster wirklich zu. Aber das sind ja so, so wenige Tage. Wirklich.
Ja, ja.
Das hätte ich auch nicht übers Herz gebracht. Das ist ja arschkalt, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Also das ist ja, nee.
Ja.
Also das muss ja wirklich nett sein. Und ansonsten, bitte, bitte wirklich da keine Wärmelampe, keine Heizung aufhängen. Weil du tust dir selber nichts Gutes damit. Nee. Weil du musst dich ja dann wieder um diese Laufi kümmern.
Ja,
das also macht man natürlich gern. Das brauche ich jetzt auch nicht
dazu sagen. Aber muss ja gar nicht erst dazu kommen. Ne? Also
es muss ja nicht dazu kommen. Du musst ja nicht unnötig irgendwelche Tierarztkosten ausgeben. Du musst dich ja nicht selber unnötig irgendwie unter Stress setzen. Nicht selber dir unbedingt Sorgen machen müssen.
Ja.
Weil es ist einfach, du wirst dir immer Sorgen machen. In dem Moment, wo du deine Tierchen hast, ist so.
Klar, ne? Bis das ihnen gut geht. Und ja.
Ja, richtig. Ach,
voll die wertvollen Tipps.
Sollen die da rumhupfen und kriegen da den Kälteschock ihres Lebens.
Ja, nee, aber ich muss sagen, mir nimmt es auch gerade so ein bisschen die Furcht, weil so eben, was mache ich im Winter, was mache ich bei minus 10 Grad? Aber du sagst eigentlich gar nicht so viel anderes, wenn wir ehrlich sind. Also das nimmt mir gerade voll so ein bisschen die Sorge,
sie sind auch super
sagen.
Robust.
Also, cool, ja.
Wirklich, ehrlich, Moni. Und die sind auch sehr robust. Sie können auch wirklich bis zu minus 15 Grad locker aushalten. Also was heißt locker? Locker ist wieder so ein Definitionsbegriff.
Ja,
ne?
Aber
können sie dir gut aushalten? Ich finde, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man sagt, okay, man streut, wie gesagt, jetzt einfach ein bisschen dicker ein. Alles überhaupt gar kein Stress. Wirklich, ein wachsameres Auge vielleicht. Frieren sie nett. Es gibt auch wirklich dann Laufis, die mögen den Schnee nicht. Also wir haben welche im Bestand, die mögen den Schnee tatsächlich nicht. Boden ist Lava.
Ich glaube, da kennt man dieses bekannte Bild, glaube ich, wo die alle so aus dem Stall raus und gucken, oh, Schnee, wir gehen zurück. Und dann die tapseln ja auch durch den Schnee, ist ja immer super süß, wo du da die Wheels geteilt hast.
Wirklich. Und manchmal haben sie da einfach auch gar keinen drauf, dann legen die sich hin. Man braucht sich da auch keine Sorgen machen, weil einfach der Körper an und für sich da ein bisschen runterfährt und dann sparen sie einfach auch ein bisschen Energie. Ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Also ihnen geht's nicht schlecht oder sie haben jetzt da nicht unbedingt gleich irgendwas, sondern der ganze Organismus ist einfach ein bisschen runtergefahren. Sie sparen Energie, weil sie müssen sich ja auch ein bisschen warm halten. Ne, das kommt ja alles dazu. Wir sehen das ja alles gar nicht. Für eine Laufi ist es schon Arbeit, sich da warm zu halten, den Organismus am Laufen zu halten. Oder, was ich auch schon als Tipp gegeben habe, war, wenn sie jetzt sehr arg frieren, weil das gibt's wirklich auch, dass Laufis dann mal da sitzen und ein bisschen so zittern und gar nicht wissen, wohin. Jetzt, weil sie auch irgendwie gar nicht in den Stall zurück wollen, warum auch immer, aber naja, gut. Einfach, ich habe so Holzweinkisten zum Beispiel. Da schneide ich vorne immer das vordere Stückchen ein bisschen ab. Dann bestücke ich die, oder Schüsseln gehen ja auch größere Schüsseln, bestücke ich die ein bisschen mit Stroh und stelle die außen hin. Ja, und dann können sie selber wählen. Wie zum Beispiel bei Kuni und Traudel, wo das mit den Küken waren, habe ich auch die Weinkisten mit Stroh bestückt und habe sie rausgestellt. Ja. Und dann können sie sich da reinlegen, wenn sie das möchten und alles ist gut. Manche haben ja so einen Stall, der etwas höher gesetzt ist. Mhm. Einfach unten ein bisschen Stroh hin, wenn man es mag.
Ja.
Und dann legen sie sich dahin. Also sie müssen nicht unbedingt auf dieser freien Fläche verharren. Also man kann da ein bisschen Abhilfe schaffen, wenn es sein muss. Wenn nicht, ist es auch überhaupt gar nicht tragisch.
Kommt von Ente zu Ente ein bisschen drauf an.
Ja, ist so. Ist wirklich. Ja, man soll Menschen halt auch.
Man soll sie ja beobachten. Ne? Das hast du ja, glaube ich, auch schon öfter, durchblicken lassen. Ne? Egal, was es ist, sobald man seine Enten so ein bisschen beobachtet. Zum einen zum Vergnügen natürlich und um sich beseelen zu lassen. Zum anderen natürlich eben, man kriegt ja viel mit. Ne? Geht es ihr gut, geht es ihr nicht gut? Ist das Verhalten auch immer verändert? Willst du anfangen zu brüten? Was auch immer, hast du ja heute auch schon ein bisschen erwähnt. Ne? Super interessant. Im krassen Gegenteil, so Sommer, über 30, 40, keine Ahnung, gefühlt gerade.
Da gibt es halt den Hitzestress. Also da könnte es sein, dass es Hitzestress gibt bei Enten. Hatten wir dieses Jahr jetzt auch ganz, ganz arg.
Okay.
Beim Adolf zum Beispiel, der hat ja gehechelt ohne Ende. Mhm. Es ist ganz, ganz arg wichtig im Sommer ganz, ganz viele Wasserstellen aufzubauen. Gerade wenn du jetzt weißt, es wird heute ein richtig, richtig heißer Tag. Mhm. Dir tut es doch nicht weh, wenn du jetzt da 3-4 Näpfe mehr aufstellst oder einen Napf mehr aufstellst oder 2 Näpfe mehr aufstellst. Hauptsache, sie haben verschiedene Anlaufstellen, können wirklich immer gut trinken. Man kann sich ein bisschen zum Trinken animieren, wenn man weiß, sie mögen jetzt Gurken sehr gern, Beeren sehr gern, dann schmeißt man das einfach da ein bisschen mit rein. Mhm. Kühlende Kräuter zum Beispiel wie Salbei, Pfefferminze, Zitrone, Melisse. Mhm. Basilikum kann man gerne mit reingeben. Hier bitte auch wieder alles in Maßen natürlich und nicht da den ganzen Busch reinhauen.
Ja.
Auch ganz wichtig. Man kann Melonenstückchen schneiden, sie in den Kühlschrank stellen und dann die Melonenstückchen aus dem Kühlschrank ein bisschen mit ins Wasser geben. Mhm. Das fördert das Ganze auch nochmal ein bisschen, damit sie zumindest Wasser aufnehmen.
Ja.
Und Schattenplätze sind ganz wichtig. Durch Büsche, Bäume, meinetwegen durch einen Sonnenschirm.
Mhm.
Sonnensegel, also da.
Ja, stimmt. Wieder gar nicht so verkomplizieren eigentlich, ne?
Ja, genau, richtig.
Als was wir selbst aufsuchen würden.
Richtig, es ist alles total easy, tatsächlich. Also, es ist alles überhaupt gar kein Hexenwerk. Und was wir zum Beispiel haben, so eine nicht so schöne Stelle im Garten. Mhm. Einfach bedingt
die
auch ein bisschen
durch
den Teich. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, irgendwie hat sie ja jeder.
Ja.
Bedingt ein bisschen durch den Teich, wenn wir da das ganze Zeug sie mal ausspülen, wächst halt einfach nicht mehr so gut Gras. Aber was wiederum gut ist für die Enten, weil sie sich im Sommer dann sehr, sehr gerne in so Erdlöcher buddeln, weil es halt dann einfach ein bisschen Kühle spendet von der Erde her, genau. Und jetzt muss ich tatsächlich überlegen, was mir jetzt so aus dem FF noch einfällt. Aber das sind eigentlich so die wichtigsten.
Ich würde sagen, waren ja schon massig Tipps. Was mich interessieren würde, so Thema verkomplizieren, ne? Wo du sprachst von den Wasserstellen, da wäre ich jetzt gleich wieder dabei. Ja, aber das Wasser wird da so warm, muss ich das dann öfter auswechseln? Aber wahrscheinlich ist jetzt schon wieder viel zu weit gedacht, oder? oder würdest du öfter dann kühleres Wasser nachgeben? Oder,
nee, kann ich ja gar nicht. Ich bin ja auf Arbeit.
Nee, aber stimmt, wenn du eh nicht da bist. Ja, eben, das ist wieder so dieses.
Was du hinzufügen kannst, ist zum Beispiel Apfelessig. Apfelessig stärkt auch wieder ein bisschen die Darmflora, ist auch wieder ein bisschen gut fürs Immunsystem. und hindert die Vermehrung von Bakterien.
Ach guck, okay, cool.
Aber ja, dann bitte nicht die Blumen gießen, weil sonst gehen sie dir kaputt.
Ja, ja. Ja, auch das wäre ein sinnvoller Hinweis.
Naja, weil man nimmt ja in der Regel, also ich mache das so, wenn ich jetzt ja, nichts in dem Wasser drinnen habe, ja, warum soll ich es denn einfach in die Erde da schütten? Also dann tauche ich immer Hochbeet neu und gut
ja,
ist.
Ja.
Das zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Das mache ich ja bei meinen Vogeltränken auch, ne? Wenn ich die auswechsle und so, klar, die gehen dann hier, die Pflanze da pflanzt. Aber stimmt, wenn da Essig drin ist, ist es schon schwierig.
Es wäre halt so schade, weil man gibt sich so viel Mühe mit der Aufzug.
Ja. Dann wunderst du dich, warum geht die jetzt eigentlich ein?
Ja, und dann war der Apfelessig schuld.
Oder der Mensch dahinter.
Ja, genau. Herrlich. Ach, aber schön. Prinzipiell würde ich tatsächlich sagen, stimmt, das habe ich vergessen dazu zu sagen, dass man sagt, im Sommer vielleicht doch ein bisschen eher in Schatten stellen und nicht vielleicht unbedingt in der prallen Sonne.
Ja, genau, ja, klar. Hm.
Sorry, das habe ich jetzt echt vergessen zu erwähnen, weil ich jetzt einfach so davon ausgegangen bin.
Nee, aber macht das Sinn. Also ich selbst würde mir meinen Pool jetzt auch nicht in eine pralle Sonne stellen. So.
Genau, richtig.
Ja, genau.
Aber es ist wirklich, es ist kein Hexenwerk. Ich weiß auch, dass es sich sehr, sehr viel anhört. Das ist mir alles bewusst und man wird vielleicht auch ein Stück weit erschlagen mit diesen ganzen Informationen. Aber im Endeffekt, wenn man sich's runterbricht, ist das überhaupt gar kein Hexenwerk. Gar nicht. Aber man muss sich da ja erstmal einfinden. Und wenn du deine Routine gefunden hast und wenn du das einfach irgendwann alles aus dem FF kannst, dann denkst du nimmer drüber nach, dann machst du einfach.
Ja.
Also klar, du denkst drüber nach mit, ach, was habe ich denn gestern gegeben? Ach ja, dann könnte man jetzt, heute machen wir halt dann Petersilie und morgen machen wir halt dann Brennnessel oder wie auch immer.
Ja, bisschen Abwechslung.
Einfach ein bisschen Abwechslung, aber das ist das Einzige, worüber du nachdenkst, vorausgesetzt dein Bestand ist gesund und alles ist in Ordnung. Also da ist was, dann heißt es einfach Leben genießen mit den Enten. Mhm. Ehrlich.
Und vielleicht bist du 20 Jahre lang.
Ja.
Die wir heute gelernt haben.
Ach Gott, wie schön wäre das doch,
so
oder?
So schön. Ach Mann, liebe Simone. Hast du noch Punkte, die du unbedingt mit anbringen willst? Oder ansonsten würde ich sagen.
Viele, aber sonst würden wir ja morgen noch das.
Wohl wahr.
Ja, weil es auch einfach so Spaß macht, ne? Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen.
Ich könnte mich auch ewig drüber unterhalten, wirklich. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass das hier das letzte Mal war, dass wir uns gehört haben. Vielleicht sind wir da im Hintergrund schon ein bisschen was am Planen, aber das wollen wir jetzt auch nicht vorher verraten, bis es nicht so weit ist. Aber vielleicht hören wir dieses wunderschöne Lachen nochmal in diesem Podcast. Ich kann es nicht erwarten.
Ich auch nicht.
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, genau, du hast es nämlich so schön in den Schlusssätzen gerade erwähnt. Schöner könnte man, glaube ich, gar nicht schließen, als eben es nicht zu verkomplizieren. Und ich glaube, du hast es wieder so schön rübergebracht, dass es sind schon so kleine Mittel, mit denen man den Laufis echt viel Gutes tun kann. Und falls man noch Fragen hat, kann man sich ja jederzeit an dich wenden.
Immer.
Ne? Und
immer.
Du bist
jederzeit, sehr, sehr
bist
gerne.
Ja immer da, du liebe Seele. Und dafür dank dir die Laufenden will.
Oh, wie süß, danke schön.
Ja, ist ja so, ne? Und ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, packen wir's.
Packen wir's.
Dann vielen, vielen lieben Dank dir wieder für deine Zeit und für deine ganzen Informationen. Es war der Wahnsinn. Hat mir sehr viel Spaß sehr gemacht, gerne. Wie immer.
Ja, auch. Vielen Dank dir vor allem für
sehr,
deine
sehr
Zeit.
Gerne. Immer gerne. Schön. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, auch hier zuzuhören. Lasst uns gerne euer Feedback da im Audiogramm auf Instagram oder hier bei Spotify oder bei Apple oder wo ihr auch immer euren Podcast hier hört, bei YouTube. Es ist ja alles möglich heutzutage.
Ja.
Ne? Und dann lasst es uns gerne hören. Wir haben uns auch sehr über die letzten Feedbacks gefreut, wie sehr es euch gefallen hat. Und deswegen, da freuen wir uns immer sehr drüber, würde ich sagen. Ne? Spreche ich für Simone mit.
Auf jeden Fall.
Genau, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Passt bitte gut auf euch auf und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, eure Moni und die Simone.
Tschüss.
Tschüss.